Eine neue Fahrt mit Raoul im Aufzug wartet auf dich. Und dabei eine spannende Frage. Heißt es eigentlich Aufzug oder Fahrstuhl? Die Begriffe werden oft durcheinander verwendet. Aber gibt es eine richtige Bezeichnung? Die Antwort gibt's am Ende dieser Folge. Jetzt viel Spaß mit Raoul im Aufzug, wünscht Schindler.
Diese Woche spreche ich mit Anne Breuhilker, der Frau, die den mächtigsten Finanzbossen des Landes das Fürchten gelehrt hat. Als ehemalige Staatsanwältin zog sie die Fäden im Cum-Ex-Skandal. Im Gespräch mit mir ist sie genau das. Unbeirrbar im Kampf für Gerechtigkeit, analytisch scharf, aber absolut nahbar. Wir sprechen über ihren Weg von der spontanen Entscheidung fürs Jurastudium, über die Verpflichtungen von Staatsanwaltschaften bis hin zu Begegnungen im Aufzug mit Verteidigern und Beschuldigten. Anne erzählt mir von ihren Erfahrungen als Frau bei Gericht, von absurden Durchsuchungen, Verhörtaktiken und was dieser Job mit ihr als Mensch gemacht hat. Wir legen den Finger in die Wunde, warum Cum-Ex ein eiskaltes Geschäftsmodell war und ist, wie Lobbyismus unsere Verwaltung schwächt und wo der Rechtsstaat mit zweierlei Maß misst. Eine Frau, die das System hinterfragt und Haltung beweist. Aufzugtür auf für Anne Breuhilker. Die Aufzugtür geht auf und wer kommt rein? Ich freue mich wirklich sehr. Sie ist eine der bekanntesten deutschen Juristinnen, ehemalige Oberstaatsanwältin und bekannt geworden durch ihre Ermittlungen zum Cum-Ex-Komplex. Was das ist und was es noch alles für Skandale gab in der Vergangenheit, das verrät uns heute vielleicht Anne Breuhilker. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich frage all meine Gäste immer, ob sie schon mal einen merkwürdigen Moment in einem Aufzug hatten. Und da du viel in Banken unterwegs warst und da bist, kann ich mir vorstellen, du hast welche.
Also Banken haben oft sehr viele Stockwerke, deswegen ist man da auf dem Aufzug angewiesen. Aber da hatte ich tatsächlich gar keine komischen Begegnungen, sondern die hatte ich eher im Gerichtsgebäude in Köln. Das ist nämlich auch ein Riesenturm, hat, glaube ich, 35 oder 36 Stockwerke. Und ich hatte mal teilweise mein Büro im 33. Stockwerk. Da kann man also nicht mehr zu Fuß laufen. Mhm. Also musste man immer einen Aufzug nehmen. Und wie das bei Gerichtsgebäuden ist, die sind dauernd kaputt gewesen. Das heißt, es haben sich immer vor den verbliebenen Aufzügen riesige Menschentrauben gebildet und kämpften dann ums Reingehen. Also auch die Gerichtssäle lagen in den oberen oder in höheren Stockwerken. Das heißt, das ganze Publikum stand da unten auch vor der Tür und hatte ja Termine. Und dann wurde das manchmal also sehr ruppig vor den Aufzugstüren. Wow. Und man quetschte sich dann wirklich rein. Und das war dann manchmal nicht so angenehm. Und ich habe aber zum Glück nie das Worst-Case-Szenario erleben müssen. Das ist mal meinem Kollegen passiert. Der ist wirklich mit so einem Ding, das voll gefropft war, stecken geblieben.
Oh mein Gott.
Ja, und dann waren die dann eine Stunde drin. Die standen ganz dicht, ne? Also waren viel zu viele Menschen drin. Und er sagte dann auch, dass sie nach kurzer Zeit dann anfingen, so zu hyperventilieren und so Luft zu schnappen und griff so die Panik um sich. Und obwohl mein Kollege überhaupt nicht der ängstliche Typ ist, sagt er, das hat sich auch auf ihn übertragen. Also das war dann wirklich, sehr, sehr, sehr nervöse Stimmung. Und kriegten sie den Aufzug irgendwie nicht wieder in Gang und mussten dann, die sind so zwischen den Stockwerken irgendwie gelandet, mussten sich dann da wirklich da raushieven, einfach noch so hochkrabbelt. Oh, und es war alles ganz furchtbar und ich war sehr, sehr froh, dass mir das erspart geblieben ist.
Mir hat Kevin Kühnert mal erzählt, er war auch hier schon im Podcast zu Gast, dass als er noch im Bundestag gearbeitet hat, man förmlich spüren konnte, wenn jemand von der AfD auch im Aufzug einsteigt, weil einfach so eine graue Wolke plötzlich in diesem Aufzug irgendwie aufkam. Passierte das dir auch manchmal, dass du Verteidigern oder Angeklagten im Aufzug begegnet bist?
Ja, also das ist ja eigentlich sogar täglich Brot gewesen. Ich bin da aber nicht so empfindlich. Also ich bin eigentlich immer, ich habe immer versucht, freundlich mit denen umzugehen, weil viele der Verteidiger schlüpfen ja auch in eine berufliche Rolle. Also die sind dann sozusagen aggressiv, wenn sie meinen, das ist halt ihre Jobbeschreibung, erfordert. Und wenn der Mandant dabei ist und wenn der Mandant nicht dabei ist und man ist alleine mit denen, dann sind die halt auch ganz normale Menschen. Und die allermeisten reagieren dann auch völlig normal. Also es ist nicht so, dass man sich außerhalb des Gerichtssaals jetzt irgendwie so in die Wolle kriegt, sondern dann ja sind die ganz normale Kollegen, ne, und erzählen auch mal vom Wochenende oder so. Also das habe ich eigentlich nie so unangenehm erlebt.
Das kann ich mir wirklich sehr schwer vorstellen, wie das ist, wenn man auf der einen Seite, man hat dann wahrscheinlich so einen Geheimplan, den man dann später dem Verteidiger oder dem Angeklagten um die Ohren haut und man am Anfang redet man noch im Aufzug so übers Wochenende.
Ja, das war aber normal. Also ich habe immer versucht, das zu trennen, ne, zwischen der beruflichen Rolle und dem Umstand, dass wir alle jetzt irgendwie gerade zur Arbeit gehen. So, und natürlich sind die Menschen unterschiedlich. Auch bei den Verteidigern gibt es mal den kommunikativen, netten Typen. Und es gibt natürlich auch welche, mit denen man wie auch im restlichen Leben nicht so gut zurechtkommt. Und da sind dann die Gesprächsanknüpfungspunkte auch geringer. Aber jedenfalls meine Haltung war immer erstmal zu versuchen, mit denen ganz normal ins Gespräch zu kommen. Ich finde, das ist auch ehrlich gesagt generell eine angenehmere Art durchs Leben zu gehen, als wenn man, weiß ich nicht, allen so mit Misstrauen begegnet.
Aber ist das vielleicht sogar eine deiner Stärken, dass du sagst, du kannst Beruf vom Privaten, wenn man das so nennen kann, trennen?
Ja, glaube ich schon. Und ich glaube auch, eine meiner Stärken ist, dass ich, obwohl man mir das immer gar nicht zutraut und mir, glaube ich, was anderes immer für möglich hält, ich bin eigentlich gar nicht misstrauisch gegenüber Menschen. Also ich gehe denen eigentlich erst immer mal mit einer Offenheit und erlebe das dann auch oft so, dass das auch ja gut ankommt. Und man hat man erstmal eine nette menschliche Ebene. Und wenn man dann im Streit gerät, ne, was natürlich jetzt im Strafverfahren sozusagen Markenkern ist, ne, ist man natürlich sofort in einer konfliktreichen Situation. Aber dann ist es natürlich viel einfacher, das auszuhalten, wenn die menschliche Ebene dann nicht verloren geht. Also wenn ich so eine Haltung hätte, dass ich mich stark persönlich über Menschen aufrege, dann hätte ich wahrscheinlich permanenten Puls von 180 gehabt oder so. Aber das hatte ich gar nicht, weil ich eigentlich immer den Menschen, egal ob sie Beschuldigte waren oder Verteidiger oder so oder einfach Kollegen von der Staatsanwaltschaft vom Gericht, erstmal mit einer offenen Haltung gegenübergetreten bin, mit so einer entspannten Haltung. Und dann nur bei Bedarf ging dann der Blutdruck hoch. Aber nicht schon vorher.
Wie bist du auf die Idee gekommen, Jura zu studieren? Ich nehme mal an, das ist ja, jedenfalls so wie ich das kenne in meinem Freundeskreis, die Menschen, die das zweite Staatsexamen machen, die leiden mindestens ein Jahr sehr, sehr doll. War das für dich auch so schwierig?
Ja, also hätte ich das gewusst, weiß ich gar nicht, ob ich tatsächlich Jura studiert hätte. Bei mir war das auch eher eine, ich will nicht sagen Notlösung, aber eine sehr spontane Entscheidung, weil ich wollte eigentlich immer irgendwas mit Musik machen. Also meine ganze Kindheit und Jugend über war ich total fixiert aufs Musikmachen. Also ich habe Instrumente gespielt und war auch in verschiedenen Orchestern und Kammermusikgruppen und all sowas und fand das super, super gut. Und
also klassische Musik.
Ja, genau, klassische Musik. Ich habe Klavier und Querflöte gespielt. Querflöte ist ja auch so ein typisches Orchesterinstrument. Ich habe dann lange Zeit überlegt, ob ich sowas mache, ins Orchester gehe oder Musiklehrerin werde oder so. Habe ich dann schlussendlich für Lehramt entschieden, weil meine Mutter ist auch Lehrerin und die war auch mal sehr engagiert. Und irgendwie habe ich dann gedacht, okay, das ist vielleicht der richtige Weg. Und dann habe ich angefangen, ein Semester Lehramt zu studieren und haben die uns wirklich damals in jedem Kurs gesagt, hört bloß wieder auf, diese Republik wird nie wieder Lehrer brauchen. Und das hat mich dann wie der Rest des ersten Semesters so beeindruckt, dass wir irgendwie alle wieder aufgehört haben. Und dann stand ich da und dachte, was machst du denn jetzt, ne? Also wenn so diese Option jetzt vorbei ist. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist ja Jura auch eine Option. Ich hatte tatsächlich keine Vorbilder. Also in meiner ganzen Familie und im Freundeskreis gab es keine Juristen. Es war so ein bisschen so ein, einfach mal so ein Experiment. Dachte ich, guck mir das mal an, geh mal eine Vorlesung. Und dann hatte ich da das Glück, dass ich mit Strafrecht angefangen habe, weil ich ja so ein bisschen antizyklisch angefangen bin. Ich hatte ja schon ein Semester studiert. Und normalerweise fängt man nämlich mit Zivilrecht an, was ich hinterher gähnend langweilig fand. Aber Strafrecht fand ich halt super spannend. Und ich hatte da so ein kleinen, rundlichen Professor, der immer mit Händen und Kopf und allem, was er so hatte, wackelte und erzählte und ganz bildhaft auch erzählt und super spannend und so. Und dann dachte ich, oh, das ist ja was für mich. Das mache ich jetzt weiter. Und dann kam halt im zweiten Semester Zivilrecht, was ich furchtbar langweilig fand, aber da war schon noch nicht geschehen. Da bin ich halt einfach dabei geblieben.
Ich bin ja ein juristischer Totallaie und mir ist erst vor ein paar Jahren klar geworden, dass Strafrecht und Zivilrecht zwei grundsätzlich verschiedene Dinge sind. Für die eine ist die Polizei zuständig und für die andere eher die Sozialgerichte. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, dich mit der Bahn streitest, weil sie, nicht einen nicht mitgenommen hat, dann ist das kein Strafrecht, sondern meistens Zivilrecht und die Polizei kann auch nichts machen.
Genau. Zivilrecht ist regelt die Angelegenheiten zwischen Bürgern, ne? Also, oder eben auch Unternehmen. So, also das ist Zivilrecht. Und Strafrecht gehört eigentlich, ist ein Unterarm des öffentlichen Rechts, und man so ein Überunterordnungsverhältnis hat, wo der Bürger, das Verhältnis zwischen Bürger und Staat geregelt wird, ne? Also im öffentlichen Recht, zum Beispiel im Verwaltungsrecht, wenn man Steuerbescheide kriegt oder wenn die Stadt was von einem will, ne, oder man selber will irgendeinen Antrag stellen oder so, ne, Führerschein, all das ist öffentliches Recht. Und ein Unterarm davon ist eben sozusagen das Strafrecht. Und deswegen ist das ja ein grundsätzlich anderes Rechtsgebiet als eben zum Beispiel Zivilrecht. Und ich fand an Strafrecht immer so interessant, dass es da sehr menschelt. Also es geht beim Strafrecht halt sehr um Menschen und um deren Verhaltensweisen. Und das spielt an ganz vielen Stellen eine Rolle. Also es spielt an ganz vielen Stellen eine Rolle, aus welcher Motivation Menschen handeln, ne, was sie sich dabei gedacht haben, als sie die Tat begangen haben. Haben sie das aus Habgier gemacht? Haben sie das aus Not heraus gemacht? Ja, was vielleicht sogar eine Notwehrsituation. Und dann auch hinterher, wie ist sozusagen das Nachtatverhalten? Ja, ist man einsichtig, ist man nicht einsichtig? Dann, wenn man verurteilt worden ist, wie ist die Prognose? Oder beim Urteil überlegt, man wird er das wohl wieder machen, ne? Oder Rückfallwahrscheinlichkeit, und später, wie wenn er meinetwegen im Gefängnis sitzt, ist er schon wieder so sozial integriert, dass er jetzt stabile Verhältnisse hat und deswegen vielleicht früher aus dem Gefängnis rauskam. Also es geht immer um die Einschätzung von Menschen. Und nicht zuletzt ja auch, wenn es dabei geht, darum geht, die Wahrheit herauszufinden, muss man ja auch die Glaubwürdigkeit von Menschen einschätzen. Ja, also lügen die jetzt oder hat es andere Gründe, warum die sich vielleicht nicht erinnern oder so. Also da spielt Psychologie und eine Einschätzung von Menschen eine super Rolle. Das fand ich immer sehr, sehr interessant. Lustigerweise wird man darauf überhaupt nicht vorbereitet. Also es spielt im Studium so gut wie gar keine Rolle, auch in der praktischen Ausbildung. Es gibt ja auch ein Referendariat, ähnlich wie bei Lehramtsstudenten, ne? Die machen das Erstexamen, dann gehen sie ins Referendariat, und diese praktische Ausbildung im Referendariat, da spielt es auch gar keine Rolle. Es wird auch gar nicht thematisiert, sondern irgendwie gehen alle Juristen davon aus, dass sie natürlicherweise das so drauf haben. Und das ist natürlich total verrückt, ne? Weil das, man kann sich natürlich total täuschen in Menschen, wenn die gute Manipulatoren sind. Das sind zum Beispiel Betrüger, sind oft sehr gut darin, Menschen zu täuschen und auch sehr glaubwürdig rüberzukommen. Und das muss man alles ein bisschen erst in der Praxis einfach lernen, ne? Indem man eben auch sich mit Kollegen bespricht oder so. Aber da würde ich mir ehrlich gesagt rückwirkend viel stärkeren Fokus in der Ausbildung wünschen, dass die Entscheidungen treffen, auch Richter, dass sie einfach darin geschult sind, Menschen einzuschätzen, und dass ihnen zum Beispiel auch ihre eigenen Vorurteile und Haltungen, die ja jeder Mensch hat, dass sie die ihnen dabei nicht in die Quere kommen. Denn dazu gibt es auch Forschungsergebnisse, dass natürlich Menschen, wenn sie über andere Menschen urteilen, auch nicht frei davon sind, ne, vom sogenannten Nasenfaktor. Und dass man dann manchmal bestimmte Dinge überinterpretiert oder die einen einfach total nerven, ne? Und dann kriegt der Mensch, wenn es doof läuft, eine höhere Strafe oder halt auch eine geringere Strafe. Und ich glaube, da wäre bisschen Ausbildung wirklich dringend erforderlich.
Jetzt habe ich super viele Abzweigungen, in die wir gehen können. Vielleicht mal ganz kurz zum Anfang, weil du gerade gesagt hast, Ausbildung. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir in der Schule schon relativ wenig über das Rechtssystem lernen. Also, ne, was ich vorhin eingangs gesagt habe mit der Bahn. Ich hätte jetzt die Polizei gerufen, wenn ich Ärger mit der Bahn gehabt hätte, und das habe ich sogar mal gemacht und gesagt, wir können nichts tun. Und dann habe ich mich aber auch total wehrlos und hilflos gefühlt. Und wahrscheinlich hätte ich das nicht gemacht, wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass das der falsche Weg ist. Und wir reden ja nachher über Steuern. Warum lernen wir sowas nicht in der Schule? Steuern machen, das Rechtssystem, Zivilrecht, Strafrecht und so weiter. Das könnte man doch wahrscheinlich in sehr kurzer Zeit gut erklären.
Ja, das finde ich auch. Also es gibt natürlich an manchen Gymnasien zumindest, glaube ich, so Rechtskunde-AGs, sowas hatte ich auch mal, wenn ich mich so ganz dunkel erinnere. Das ist
freiwillig.
Ja, ich glaube, das war freiwillig. Und ich sag mal so, man sucht dann natürlich immer händeringend Menschen, die das machen. Die machen das ja auch alle ehrenamtlich. Also ist jetzt auch nicht so richtig gezielt und gesteuert und pädagogisch wertvoll oft, ne? So ein bisschen Freestyle. Also ich kann mich dann noch so ganz dunkel dran erinnern. Ich glaube, da habe ich auch damals nicht viel von mitgenommen. Ja, aber ich finde das in der Tat total wichtig. Übrigens finde ich das genauso wichtig, dass man über das Wirtschaftssystem ein bisschen was lernen würde, aus neutraler Quelle. Also meine Mutter war Lehrerin für Sozialwissenschaften und Politik und die hat das zum Beispiel immer gemacht im Unterricht. Die war an der Realschule und sagt, dass da zum Beispiel typischerweise Schüler sind, die auch von zu Hause da nicht so viel mitkriegen und deswegen ja schon auch darauf vorbereitet werden müssen, ne? Wenn sie sagen, nach einer mittleren Reife die Schule verlassen und ins Arbeitsverhältnis übergehen, was sie dann für Rechten und Pflichten und sonst was haben und wie das alles so läuft im echten Leben. Und das fand ich immer gut. Das hat sie immer gemacht, obwohl das eigentlich gar nicht so richtig im Lehrplan stand. Sie hat es einfach ein bisschen frei interpretiert, Lehrplan. Also das fand ich immer schon eine echt total richtige Idee und ich habe das zum Beispiel nie gehabt in meiner Schullaufbahn. Also ich hatte, wie gesagt, mal so eine Rechtskunde-AG, aber da kann ich mich nur noch dunkel dran erinnern. Und ja, also ich finde, das sind so die Basics, die einen irgendwie fit machen fürs Leben und das sollte man wirklich auch in der Schule thematisieren.
Komme zurück zu dir. Du hast dann mit dem Abschluss deines Jurastudiums relativ schnell als Staatsanwältin in Köln angefangen. Mehr oder weniger reingestolpert, wie du mal gesagt hast. Was hattest du eigentlich vor und wie bist du da hingekommen?
Also ganz ursprünglich hatte ich mal überlegt, Richter zu werden, weil ich dachte, naja, das sind die, die entscheiden. Das ist irgendwie eine gute Position. dann war ich aber in der praktischen Ausbildung in der Richterstation, bin ich in der Baukammer gelandet, also für Baurecht. Und das war so ungefähr das Unspannendste, was ich mir vorstellen konnte. Also da ging es da ganz viel um mathematische Berechnungen. Und also ich habe das jedenfalls, ich persönlich habe das als sehr langweilig empfunden und habe dann gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist vielleicht dann doch gar nicht das Richtige für mich. Zumal, das habe ich dann auch in der Ausbildung gelernt, dass der Bereich des Strafrechts sozusagen der kleinste Bereich eines Einsatzbereichs für Richter ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man in anderen Bereichen eingesetzt wird als das Strafrecht, ist halt sehr, sehr hoch. Und deswegen habe ich dann gedacht, nee, das ist dann doch nicht für mich, weil ich möchte ja nicht so gerne Zivilrecht machen. Das ist mir persönlich war das zu langweilig. Und in der praktischen Ausbildung fand ich schon die Staatsanwaltschaft ganz gut. Also das hat mir Spaß gemacht, auch vor Gericht zu gehen. Das muss man da nämlich. Also da kriegt man an Tag 1 eine Robe umgeworfen und wird dann in den Gerichtssaal geschoben als Referendar, wo man irgendwie doch so gar nicht weiß, wie das alles läuft. Aber das fand ich irgendwie spannend. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich hatte da aber dann auch noch erst eine andere. Ich hatte damals mir schon überlegt, ob ich vielleicht zu einer NGO gehe. Aber bei näherer Betrachtung stellte sich später raus, dass damals zumindest NGOs noch gar keine Juristen eingestellt haben. Und deswegen habe ich dann gesehen, da ist gar keine richtige Möglichkeit für mich. Und dann habe ich gedacht, naja, das zweitspannendste, was ich erlebt habe, war halt die Staatsanwaltschaft. Und deswegen habe ich dann da angefangen. Aber auch ohne so richtig zu wissen, was mich da erwartet. Weil, wie gesagt, ich hatte so in meinem Bekanntenkreis und in der Familie ja keinen, der das vorher gemacht hat.
Du hattest relativ schnell den Schwerpunkt Steuern. Cum-Ex, Cum-Cum waren deine Themen. Ist das eine Unterabteilung der Staatsanwaltschaft? Weil es gibt ja auch Staatsanwalt zu Drogen- und Bandenkriminalität und so weiter.
Ja, genau. Und das ist auch viel typischer für Staatsanwaltschaften. Also der ganze Bereich Wirtschaftskriminalität und Steuerhinterziehung wird da sehr stiefmütterlich behandelt. Und ja, so ist das auch schon in der Ausbildung. Also wird in der Ausbildung überhaupt nicht darauf vorbereitet, auf den Bereich Wirtschaftskriminalität, das spielt gar keine Rolle. Wenn man Steuerrecht studieren will, dann ist das ein ganz anderer Zweig. Aber wenn man in den strafrechtlichen Bereich geht, und zur Staatsanwaltschaft, wird man halt auf diesen Bereich gar nicht vorbereitet. Und das ist in der Regel auch organisatorisch nur ein ganz kleiner Teil der Staatsanwaltschaft. Da will auch keiner hin. So, ich auch nicht. Weil, wie gesagt, man wird da ja nicht für ausgebildet, ne, und fühlt sich deswegen natürlich erstmal total überfordert. Und so ging es auch mir, aber weil da auch keiner hin wollte und ich war schon längere Zeit nicht mehr gewechselt und bei Staatsanwaltschaft muss man immer wechseln, fiel dann halt die Wahl auf mich und ich musste dann dahin. Also da hatte ich jetzt auch kein großes Mitspracherecht, so ist das bei Behörden, ne? Das ist eine Stelle irgendwo unbesetzt und die muss besetzt werden und dann ist das so, ne? Und deswegen wurde ich dann dahin gesetzt, obwohl ich auch ein bisschen gestrampelt habe und mich gewehrt habe und gesagt habe, aber ich habe doch gar keine Ahnung von der Sache. Das nutzte aber nichts, ich wurde dann dahin gesetzt. Blöderweise gab es damals auch keine Fortbildungen. Also ich habe irgendwie erst 4 Jahre später die erste Fortbildung gekriegt. Nach 4 Jahren wusste ich natürlich dann auch schon längst, der Hase läuft, aber vorher war irgendwie immer nichts frei und deswegen musste ich mir dann alles selber aneignen. Also es gab auch keine Bücher, keine Fachbücher, das habe ich alles selber gekauft und mir sozusagen nebenbei alles angeeignet. Also das ist ein typisches Beispiel für wirklich ganz schlechte Organisation staatlicher Behörden. Dass in so einem Bereich, wo man so viel Fachwissen braucht, muss natürlich gewährleistet sein, dass die Mitarbeiter dann auch dieses Fachwissen bekommen. Ne? Und das ist so jetzt jedenfalls, damals war das nicht so und das ist auch heute oft noch nicht so, muss man sich irgendwie selber drum kümmern, dass man da on the job sozusagen sich diese Kenntnisse aneignet. Naja, das heißt, und das hatte ich dann auch gemacht. Ne? Also in blanker Panik habe ich mir dann 10 Bücher gekauft und irgendwie versucht, da reinzufuchsen. Merkte dann aber schnell, dass erfordert, also ich war bei einer Stelle, die hatte besonders große Verfahren. Das war so eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Köln. Das bedeutet, wir kriegten aus dem gesamten Gerichtsbezirk, dazu gehört noch Bonn und Aachen, die besonders großen Brummer. Und das bedeutet, dass ich vor allen Dingen Bandenkriminalität hatte. Und das war jetzt gar nicht so anders, als ich das vorher auch schon hatte. Ich war vorher nämlich ganz normale Staatsanwältin in den klassischen Bereichen gewesen. Und da waren mir natürlich auch, sag ich mal, Einbruchsdiebstahlsbanden oder so, was so ein ganz häufiges Phänomen ist. Das war mir natürlich auch bekannt und wie man gegen die vorgeht. Und da habe ich dann gemerkt, ach, das ist eigentlich hier das Gleiche, nur auf einem anderen Niveau mit einer anderen Klientel. Also hier sind es jetzt wirklich juristisch gut beratende Täter, die finanziell gut aufgestellt sind, die sich massivst wehren, wenn sie dann mal auffallen, also von ganz teure Anwaltsteams besorgen und da kommt eine riesen Gegenwehr, die viel massiver ist als zum Beispiel in klassischen Bereichen der anderen Kriminalität, ne? Also von daher, die Masche war gar nicht so anders, war auch Bandenkriminalität, man musste da mit den gleichen Mitteln vorgehen wie vorher auch, Telefonüberwachung machen, durchsuchen, Leute vernehmen. Aber die Täter waren völlig anders als vorher. Und ja, das hat mich dann schon gereizt, ne? Weil die sind oft auch der, jedenfalls die Verteidiger in diesem Segment, die Wirtschaftsstrafverteidiger, die sind oft sehr arrogant aufgetreten. Das war so Teil ihrer Strategie, uns einzuschüchtern. Und das hat mich dann irgendwo so ein bisschen herausgefordert. Deswegen hat mir das dann auch relativ schnell viel Spaß gemacht, in diesem Bereich zu arbeiten.
Da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen im Laufe der Part. Eine Freundin von mir, die ist auch Staatsanwältin und die hat erzählt, wenn die dann so Hausdurchsuchungen organisiert und vorbereitet hat, vor allem bei Anwältinnen, Kanzleien oder Ärztinnen, dann gab es so einen Moment, wo oft die Polizistinnen, die dann im Treppenhaus stehen, quasi, sich auch schnell haben einschüchtern lassen von der Tatsache, dass die angeklagte Person oder zumindest die Person, die verdächtigt wird, studiert hat. Mhm. Und deswegen gibt es eine 24-Stunden Rufbereitschaft der Staatsanwaltschaft, die dann quasi mitkommt, auch als moralischen Support für die eigene Seite. Stimmt es?
Ja, absolut. Also das kenne ich auch aus der Praxis. Ich habe ja vor allen Dingen auch mit Steuerfahndern zusammengearbeitet, mit Polizei und Steuerfahndern und habe das genauso auch erlebt. Und das war mir immer unbegreiflich, warum gerade Steuerfahnder, die wirklich steuerrechtlich top ausgebildet sind, also die Ausbildung, das sind so Fachhochschulen, die sind qualitativ sehr, sehr gut. Also das kann ich wirklich beurteilen, weil mein Bruder hat auch Steuerrecht studiert und als er im Berufsexaminer war, hat er immer gesagt, in diesen Fachhochschulen waren, wie die Steuerfahnder, die sind halt viel besser ausgebildet als an der Uni. Und deswegen, also die sind sehr, sehr gut ausgebildet, was das Fachliche betrifft und können natürlich so ein Strafverteidiger, der ja Schwerpunkt auf Strafrecht hat, nicht auf Steuerrecht. Natürlich sind die dem fachlich überlegen, aber trotzdem lassen sich auf so einer unbewussten Ebene oft von diesem arroganten Auftreten und dazu gehört ja auch, dass sehr deutlich gemacht wird, dass es da um Juristen geht, die einen Doktor- oder Professorentitel haben. Ne? Die rücken dann auch sofort ihre goldenen Visitenkarten raus. Also sie sind schick angezogen, haben Maßanzüge, ne? goldene Manschettenknöpfe, also Statussymbole auch am Handgelenk. Das sind alles Dinge, die darauf angelegt sind, sag ich mal, so soziale Hierarchie deutlich zu machen. Und das habe ich ganz oft beobachtet. Das heißt, fachlich hätten die sich da überhaupt nicht verstecken müssen, meine Kollegen. Aber sie fühlten sich ganz schnell eingeschüchtert. Auch in Vernehmungssituationen habe ich das häufig erlebt, dass sie dann den ganzen Widerspruchsgeist irgendwie verloren haben. Und mich hat das nicht so beeindruckt, weil ich sowieso auch Juristin bin und vielleicht das auch schneller durchschaut habe, dass da die Gegenseite jetzt auch nur mit Wasser kochte. Aber bei mir war auch ganz günstig, dass ich eine Frau bin, weil auf diese ganzen männlichen Statussymbole bin ich sowieso nicht angesprungen. Also ich habe gar nicht gesehen, dass sie irgendwie eine teure Uhr hatten oder so. Und Autos interessieren mich auch nicht. Aber das habe ich oft aus Kollegen dann aus Gesprächen mit Kollegen mitgenommen, die dann ganz ehrfurchtsvoll sagten, hast du gesehen, was der für ein Auto fährt und so. Also das funktioniert schon. Und deswegen war mir das auch bewusst, dass ich auch dagegen steuern muss. Entweder einfach, dass man dabei ist, ne? Aber auch wirklich, dass man da bewusst gegensteuern muss, auch in Vernehmungssituationen.
Das heißt, diese 24 Stunden Rufbereitschaft, also ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Mir war überhaupt nicht klar, dass da die andere, also die staatliche Seite auch sowas hat. Also es gibt ja Notambulanz im Krankenhaus, es gibt Feuerwehr, Polizei, aber dass es auch sowas auf anwaltlicher Ebene gibt, war mir tatsächlich neu.
Doch, das gibt es. Allerdings hat das natürlich nicht den Grund, sondern das hat den Grund, dass man für manche Maßnahmen eben staatsanwaltschaftliche Anträge braucht. Ne? Mhm. Und das muss dann manchmal also in den meisten Fällen muss der Staatsanwalt bei Gericht den Antrag stellen. Das kann nicht die Polizei oder die Steuerfahndung selber. Dafür ist eigentlich diese Rufbereitschaft da. Aber es macht schon Sinn, das ist eben diese praktische Beobachtung, die ja auch deine Freundin hatte, ne? dass sie bemerkt hat, dass einfach in der Praxis, unabhängig jetzt, ne, von den rechtlichen Gegebenheiten, Bedürfnis dafür da ist, dass auch ein Jurist vor Ort ist, damit man sozusagen dieses Einschüchterungsgehabe etwas entgegensetzt. Und das war auch bei uns oft dann die Aufgabenteilung, ne? Dass ich versucht habe, halt mit den Juristen mich auseinanderzusetzen und dass die anderen dann einfach Rücken frei hatten, um das zu machen, weswegen sie da waren, zum Beispiel eben um Durchsuchungsbeschluss zu vollstrecken.
Gibt es dann auch 24 Stunden Rufbereitschaft von RichterInnen?
Ja, sollte es eigentlich. Die haben aber meistens nachts frei. Also das ist ein bisschen unterschiedlich geregelt. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es auch in manchen Gerichtsbezirken 24 Stunden, aber in der Regel ist es so, dass irgendwie nur die Staatsanwaltschaften 24 Stunden Rufbereitschaft haben. Die Richter machen nur bis 21 Uhr und fangen dann 6 Uhr morgens wieder an. Aber das ist ja eigentlich lustig, weil in den meisten Fällen kann der Staatsanwaltschaft ja nicht alleine agieren, sondern muss ihren Antrag bei Gericht stellen, aber dann ist halt nachts keiner da bei Gericht. Und da habe ich immer gesagt, ja, da muss ja eigentlich auch kein Staatsanwalt da sein. Aber ja, so, es ist in den meisten Gerichtsbezirken so geregelt, dass die Staatsanwaltschaft rund um die Uhr zur Verfügung steht.
Du hast mal in einem Vortrag so schön geschildert, wie du in deinem Büro saßt, das besonders klein war. 5 Quadratmeter, hattest du erzählt, du das extra vollgestellt hattest mit Pappkartons, damit man den Eindruck gewinnt, du wärst überfordert mit dem ganzen System und würdest dich da mühsam jetzt reinnörden. Und du hattest nur einen Stuhl für deinen Gast und die sind aber zu dritt gekommen. Und dass das quasi deine Strategie war, um auch die Gegenseite mit einer gewissen List zu manipulieren. Erzähl mal genauer.
Genau, also es ging darum, dass wir zu dem Zeitpunkt eine weltweite Razzia vorbereiteten und das hat relativ viel Zeit beansprucht. Also es hat mehrere Monate gedauert. Ich glaube, ein Dreivierteljahr insgesamt, bis wir das alles organisiert hatten, also mit allen Ländern gesprochen hatten. Und wir mussten auch dann, also 280 Beschlüsse beantragen, die mussten auch alle übersetzt werden und per Rechtshilfe ersuchen, was so furchtbar bürokratisch
war. Jahrelange Vorbereitung.
Ja, also es hat wirklich lange gedauert, ne? Und in der Phase war leider so, dass es war nämlich der allererste Cum-Ex-Fall. Und die Steuerbehörde, die dafür ursprünglich zuständig war, das Bundeszentralamt für Steuern, das hatte wenig Erfahrung mit Strafrecht. Die haben aber gedacht, an diesem Punkt ist es offensichtlich strafrechtlich relevant, das muss zur Staatsanwaltschaft. Und was sie, weil sie einfach wenig praktische Erfahrung hatten, nicht bedacht hatten, war, dass sie das besser hätten nicht so nach außen in Erscheinung treten lassen sollen, ne, dass sie den Fall zur Staatsanwaltschaft abgeben. Das haben sie aber gemacht. Also sie haben den Verteidigern eben Bescheid gesagt, so, das geht jetzt an die Staatsanwaltschaft. Und da war natürlich klar, dann waren die auf Alarm, ne, Alarmbereitschaft. Wollten, wie geht's jetzt weiter? Was macht die Staatsanwaltschaft? So, und eine Durchsuchung ist natürlich nur so lange sinnvoll, wie das Ganze geheim bleibt, weil wenn die Leute gewarnt sind, dann sind die Beweismittel weg, ne? Also ganz klar, dann lassen die verschwinden. Also musste ich verschleiern, dass wir da so einsteigen wollten. Also ich musste verschleiern, dass ich das Landeskriminalamt eingebunden hatte und dass sie schon halt so eine weltweite Razzia planten. Das ist auch gesetzlich erlaubt, ne? Ich musste ihnen dann keine Akteneinsicht geben. Kann die Akte sperren. Aber wenn man das eben alles so sagt, dann können die sich auch eins und eins zusammenzählen, ne, und denken, naja, wenn die jetzt schon die Akte sperrt, dann hat die was vor. So, und das wollte ich alles eben nicht nach außen treten lassen und hatte mir überlegt, naja, was habe ich denn sonst für einen Grund, dass ich sozusagen da gehe, in der Akte tut sich nichts, ne, da passiert jetzt gar nichts. Klammer auf, die war ja einfach gesperrt. Das heißt, die haben den Fortschritt in der Akte nicht gesehen. Aber was habe ich denn da für eine Begründung für? Und da habe ich gedacht, naja, das, was die wahrscheinlich erwarten, ist, dass ich das alles überhaupt nicht verstehe. Ist ja total schwieriges Steuerrecht, ne? Cum-Ex war damals auch nicht bekannt, so als Masche. Und dass ich total überlastet bin. War auch noch nicht mal gelogen, ich war auch total überlastet. Ich hatte nämlich auch tatsächlich zig andere Fälle gerade. Also ich hatte, glaube ich, 20 Gerüstbauer in Haft, was ein Riesenaufwand war. Ich hatte jemanden in den USA festnehmen lassen, der musste ausgeliefert werden. Das war ein auch ein Riesenbetrugssystem über 100 Millionen und da spielte auch Terrorismus eine Rolle. Also das waren schon auch Riesenfälle, die ich hatte. Das war auch teilweise bekannt und deswegen war das auch alles plausibel und auch gar nicht gelogen an der Stelle. Ich habe einfach sozusagen das Ganze nur etwas optimiert, wie der Steuerrechtler sagen würde, und habe gedacht, naja, wollen wir diesem Eindruck mal so ein bisschen noch auf die Sprünge verhelfen. Und deswegen habe ich halt mein Büro so ausgestattet, habe mir ganz viele Aktenordner von Kollegen geholt und habe dann an den Wänden die Kartons hochgestapelt. Das waren allerdings leere Kartons, die gingen dann bis zur Decke, und habe mich so eingemauert in meinem Büro, dass da halt kaum Platz war. Und dann rückte halt die Fraktion an. Ein Besucherstuhl war ja noch frei, die anderen standen dann einfach um meinen Schreibtisch herum und redeten so von oben nach unten auf mich ein und erzählten mir immer, also ihre ganzen Nebelkerzen, ne? Weil das Cum-Ex ja nun überhaupt nicht schlimm wäre und auch alles steuerrechtlich zulässig ist, und malten dann irgendwelche Skizzen auf und so. Und ich habe halt immer so die Schultern hochgezogen, so ein bisschen verschüchtert von unten nach oben geguckt und immer vor mich hingemurmelt, ne, dass das alles so voll kompliziert ist, und habe damit ja voll dem Bild entsprochen, was sie sowieso schon von mir hatten. Und deswegen sind die halt überhaupt nicht misstrauisch geworden und sind mit dem Eindruck nach Hause gegangen, naja, also von der ist jetzt nicht viel zu erwarten. Und was wirklich lustig war, wir haben ja kurz darauf dann tatsächlich diese Durchsuchung durchgeführt. Und dann haben die natürlich auch Akteneinsicht bekommen. Also konnten dann ja auch sehen, dass ich die ganzen Beschlussanträge unterschrieben hatte. Die haben trotzdem nicht für möglich gehalten, dass ich da irgendwas mit zu tun habe. Das könnte man nämlich auf der Telefonüberwachung hören. Also die haben sich sonst was für Gedanken gemacht, wie es denn zu so einer weltweiten Razzia kommen konnte. Also was sehr selten ist, dass man so einen riesen Aufschlag macht, ne, weil es alles eben so eine riesen Vorbereitung ist. Und also da wurden die dollsten Begründungsansätze bemüht, ne? Also der Bundespräsident hat den Generalbundesanwalt angerufen und dann hat er irgendwie eine besondere Besprechung gemacht, und wirklich ganz hochtrabende Weltverschwörungstheorien wurden da ausgebreitet. Aber ich spielte in all dem keine Rolle, weil ich immer dachte, naja, die Kleine da, die kann da mit dem ganzen Gedöns da nichts zu tun haben. Und das hat mich dann auch ersten 3 Monate vor den danach dann irgendwann ist es denen dann gedämmert. Aber so am Anfang hatte ich sozusagen ein bisschen Freiraum, wurde da nicht so attackiert mit Dienstaufsichtsbeschwerden und Strafanzeigen. Das kam dann erst später, als sie irgendwie verstanden haben, dass ich da doch für zuständig war. Aber ich fand es lustig, dass das so verfangen hat und sich der Eindruck dann auch so lange noch gehalten hat.
Das ist so ein bisschen wie die Karriere von der Kanzlerin Merkel, die ja auch lange als die Unerwartete galt, die Unscheinbare, die ja wahrscheinlich eh nicht an die Macht kommt. Und dann einfach mit Sachkenntnis gab es so eine großartige Doku, die heißt auch die Unerwartete, mit Sachkenntnis einfach 13 Stunden am Tag gearbeitet hat, um sich da immer mit besseren Argumenten durchzusetzen gegen die Männerdominanz.
Ja, also ich glaube, dass die unbewussten Bilder, die viele im Kopf haben. Die beeinflussen natürlich das Verhalten und die Einschätzung von Menschen, ne? Also da sind wir alle nicht frei von. Und diese Branche ist natürlich auch sehr konservativ. Also Juristen sind häufig eher konservativ und gerade Wirtschaftsanwälte sind oft so und die haben dann auch so ein tradiertes Frauenbild im Kopf. Und wir wissen natürlich, dass an Staatsanwaltschaften auch viele Frauen sind, tatsächlich in der Regel mehr als Männer, weil da einfach Teilzeitarbeit und so alles gar kein Problem ist. Und das ist natürlich dann den Kanzleien oft problematisch. Es ging gegen viele Frauen eben zu Behörden und deswegen sind bei Staatsanwaltschaft Gericht fast der Frauenanteil höher als der Männeranteil. Und das heißt, eigentlich ist es gar nicht so ein ungewöhnliches Phänomen. Aber auch gerade im Bereich Wirtschaftsstrafrecht, da sind die Verhältnisse wieder auf den Kopf gestellt. Da sind nämlich auch bei der Staatsanwaltschaft mehr Männer als Frauen. Und irgendwie war das für die alle total ungewöhnlich, dass ich da saß. Und ich bin jetzt auch nicht besonders groß und sah auch immer jünger aus, als ich wirklich bin. Also ich passte so überhaupt nicht in deren Bild, dass da jetzt jemand ist, der sich in dieses Thema reinfuchst, ne, und da auch keine Angst hat, weltweite Durchsuchungen zu machen bei Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, überall da, wo es wehtut und wo viel Gegenwind kommt. Also das war wirklich erstaunlich, dass das so, dass sie offensichtlich so ein festes Bild davon hatten, dass dann auch die Tatsachen ganz lange ja gar nicht dagegen ankamen, ne? Also irgendwann haben sie ja realisiert, dass ich diejenige bin, die das alles angeordnet hat, haben aber immer noch drüber nachgedacht, von wem ich denn wohl so instrumentalisiert werde. Also da sieht man wirklich, wie stark Vorurteile auch wirken. Und das habe ich auch über die Zeit immer wieder erlebt, dass ich halt offensichtlich von meinem Äußeren her, ich bin auch nicht so der laute Typ, also ich polter da nicht so rum, sondern mache das immer eher mit Beharrlichkeit, dass ich überhaupt nicht in deren Schema passe. Und deswegen wurde ich eigentlich ganz lange Zeit immer anders eingeschätzt. Also im Grunde genommen immer haben die gedacht, von mir ist nicht viel zu erwarten. Also ich wurde unterschätzt, würde ich mal sagen. Und das habe ich dann auf Dauer eigentlich auch ganz gut für mich nutzen können, ne? Indem ich dann immer so harmlos dahergekommen bin und schuppdiwupp schon was passiert. Ne? Dann ganz schnell eben eine Durchsuchung gemacht oder habe die in der Vernehmung auseinandergenommen. Und deswegen fand ich das jetzt gar nicht so hinderlich. Aber mir ist es wirklich aufgefallen und mir ist auch aufgefallen, dass es wirklich unbewusst ist, weil einigen Strafverteidigern oder rechtlichen Vertretern von Banken sind dann auch mal so Statements rausgerutscht, die eigentlich so gar nicht, also auch mega unhöflich sind, obwohl sie es sicherlich gar nicht so meinten. Also ein Anwalt zum Beispiel, war mit so einer Besprechung verabredet und ich kam noch mit zwei Kolleginnen, wir kamen da um die Ecke, also zu drei Frauen und dann sah er uns und dann ist ihm rausgerutscht, sie sind ja nur Frauen.
Wow.
Und das ist ein ganz netter Mensch, so, also ist ganz höflich, ne? Aber er hat halt so ein Frauenbild im Kopf offensichtlich. Und das fand ich wirklich interessant, dass das noch so vorhanden ist. Ich habe immer gedacht, wir sind irgendwie schon weiter gesellschaftlich, aber offensichtlich ist das nicht so. Und an solchen Stellen offenbarte sich das. Und ja, das habe ich, wie gesagt, immer zur Kenntnis genommen und dann auch teilweise versucht, eben für mich zu nutzen, weil ich ja wusste, wie ich gesehen werde und dann dachte, super, dann kann ich ja unterm Radar schon mal ein bisschen was vorbereiten und dann auch einfach diese Unsicherheit im Umgang mit mir auch ausnutzen. Denn das habe ich auch oft erlebt. Es war dann so ein Unsicherheitsgefühl auf der anderen Seite, zum Beispiel bei diesem älteren Herrn, der eigentlich sehr höflich ist, ne, auch Frauen gegenüber sehr höflich ist und der mit mir einfach gar kein, also er wusste einfach nicht, wie er mit mir umgehen sollte. Ich glaube, wenn ich ein Mann gewesen wäre, hätte der wahrscheinlich irgendwie mal angeschrien oder so. Aber bei mir verbot sich das jetzt seine Etikette. Und das war natürlich auch für mich ganz praktisch.
Und hat sich der Wind dann irgendwann dir gegenüber gedreht? Also als man dann wusste, die Frau Brauhilker, mit der ist nicht zu spaßen oder die ist nicht zu unterschätzen?
Ja, also das sozusagen, es gab es in beide Richtungen, ne? Und das war jetzt die Seite, die für mich ganz positiv war, dass ich eben unterschätzt wurde und daraus auch durchaus mal sich Gelegenheiten geboten haben. Die andere Seite der Medaille ist, dass der Umstand, dass ich eine Frau bin, wurde natürlich auch dann ja auch manchmal gegen mich verwendet und das hat auch wiederum gar nicht mit mir als Pervora zu tun, sondern einfach mit dem Umstand, dass eine Staatsanwältin solche Verfahren führt. Das sah man zum Beispiel in Pressekampagnen dann oder auch einfach in Medien, ich will noch nicht mal von Kampagnen sprechen, also Journalisten liegen unterliegen ja auch oft den gleichen unreflektierten Einschätzungen, ne? Die waren auch verwundert, dass das eine Frau machte. Das war manchmal positiv und manchmal auch negativ. Und wenn man sich Artikel ansieht über Staatsanwältinnen, die große Wirtschaftsstrafverfahren führten und vor Gericht auftraten, dann werden die eigentlich immer mit den gleichen Adjektiven versehen.
Mhm, ne? Also immer Aussehen.
Immer das Aussehen wird immer kommentiert. Bei mir ist zum Beispiel immer kommentiert worden, dass ich eine Brille trage, was ich interessant fand. Das habe ich so vom Mann noch nie gesehen, dass es irgendwie thematisiert wurde. Oder auch, was ich für eine Haarfarbe habe und was ich so anhabe und so. Aber vor allen Dingen kamen immer solche Adjektive rein wie verbissen, also karriereorientiert und ja, irgendwie so ein bisschen schräg. Ne? Also ein bisschen
aber es gehört ja zum Beruf. Also muss man ja sein, verbissen und karriereorientiert, egal ob Mann oder Frau.
Ja, und ich würde mal sagen, das ist jetzt im Kontext eines Mannes nichts Negatives. Der hat ja gesagt, der ist durchsetzungsstark, ne? Der hat einen festen Willen, der ist zielorientiert oder irgendwie sowas. Mhm. Das wären wahrscheinlich Adjektive gewesen, die eher positiv konnotiert sind. Mir ist aber tatsächlich.
Hat noch nie einen Fall verloren.
Genau. So ja. Aber bei Frauen, also bei Staatsanwältinnen, wurde dann eher diskutiert, dass sie irgendwie nicht loslassen können und sich verbissen in Sachen reinfuchsen und da sie irgendwie über die Stränge schlagen und so. Und bei mir schwang auch manchmal mit irgendwie so, hat nichts anderes im Leben, wo ich immer dachte, also das wissen die ja gar nicht, ne? Aber so ein Etikett wird einem da mal schnell auf die Stirn geklebt. Und ich, wie gesagt, ich fand es frappierend, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, weil ich dachte, irgendwie, das, was du über mich geschrieben hast, das hast du doch schon mal gelesen. Und dann habe ich mir nochmal die Artikel angeschaut, die zu Frau Lichtinghagen geschrieben worden ist. Das war ja die Staatsanwältin, die in diesem Zumwinkel-Verfahren aktiv war. Da ist sie auch sehr durch die Presse gegangen, sehr angegangen worden auch. Oder auch zum Beispiel Frau Serini, die Deutsche Bank-Verfahren vor Gericht stand. Und als ich mir das nochmal angeschaut, dachte ich, das ist ja ein Ding, ne? Also hätte man ja den Namen austauschen können, da wurden wir alle ziemlich gleich beschrieben, obwohl wir natürlich völlig unterschiedliche Typen sind. Und das ist, finde ich, schon ein Zeichen davon, wie männliche Journalisten zum Beispiel auch noch unter Vorurteilen leiden, ne? Und offensichtlich Bilder im Kopf haben.
Gab es neben all diesen ganzen Themen, die du beschrieben hast, auch Mächte und Nächte, wo du einfach dachtest, wow, das ist so ein großes Monster als Gegner, also ein riesiger Apparat, gegen den du ankämpfst, dass du nachts nicht schlafen konntest?
Nee, das hatte ich eigentlich nicht. Also ich war ja auch, sagen wir mal so, ich bin da ja so langsam reingewachsen. Ich habe 2009 angefangen oder ich wurde dann da in diese steuerstrafrechtliche Abteilung versetzt, eine Schwerpunktabteilung mit besonders großen Fällen. Und da hatte ich am Anfang, obwohl ich da noch nicht so, riesen Gegner hatte, da hatte ich natürlich ein paar schlaflose Nächte, weil ich dachte, ich bin einfach fachlich nicht fit genug. Ne? Aber nach einer Weile habe ich mich dann ja da eingearbeitet und als ich mich dann da fachlich fit genug fühlte, hatte ich jetzt keine Berührungsängste mit solchen Gegnern. Und da war ich, glaube ich, immer sehr furchtlos. Also ich habe auch schon früher große Unternehmen durchsucht. Ich habe Anwaltskanzleien durchsucht. Ich habe Gutachter durchsucht. Ich war, glaube ich, die Erste, die in der Schweiz Treuhänder durchsucht hat. Also da hatte ich nie Angst vor, weil ich immer dachte, ja, das ist ja mein Job. Und dazu gehört ja, dass vor dem Gesetz alle gleich sind. Ich kann ja hier keinen Unterschied machen, ob sich jetzt jemand viel oder wenig wehrt. Also das darf keinen Unterschied machen und deswegen ist es mein Job und es ist richtig, da keinen Unterschied zu machen. Und deswegen, da bin ich immer sehr konsequent gewesen und hatte, weil ich davon überzeugt war, dass das die richtige Herangehensweise ist, auch keine Ängste.
Und gab es absurde Durchsuchungen, die du mal durchgeführt hast? Also irgendwas, wo du denkst, so, wow, das hätte ich jetzt selber nicht gedacht.
Also das hat jetzt gar nichts mit Cum-Ex zu tun. Ich hatte mal einen Fall, der war auch wirklich, da hat sich da derjenige sehr stark gewehrt, das war eine große Firma. Da gab es auch interessante Verflechtungen. Der Bruder des Beschuldigten, des Firmeninhabers, war Leiter des örtlich zuständigen Finanzamts. Und dieser Leiter des Finanzamts saß dann bei seinem Bruder, also bei dieser großen Firma vor Ort, auch im Aufsichtsrat. Man kann sich vorstellen, dass der ganz wenig Steuern nur bezahlt hat und dass die Finanzverwaltung gar nicht gut hingeguckt hat. Und da waren also wirklich alle möglichen Ansätze von Steuerhinterziehung zu auch Subventionsbetrug und so weiter. Und diese Firma, die haben wir, glaube ich, 7-mal durchsucht. Also da gab es immer wieder, das war schon ungewöhnlich, ne? Da gab es immer wieder neue Verdachtsmomente und immer und immer wieder haben wir diese Firma durchsucht. Weil wir immer wieder, ja, da ist auch ein Tresor und da ist auch irgendwas, ne? Irgendwie gab es immer wieder neue Hinweise. Das war schon leicht absurd, dass wir da so oft waren, aber es war gesagt, immer wieder gab es einen Anlass und sind auch da einfach jeder Spur nachgegangen, weil es einfach sehr schwer war, da auch an Informationen zu kommen. Ja, absurd. Also ich hatte immer in dieser Zeit auch vorher schon, auch schon vor Cum-Ex, habe ich halt insofern Erfahrung gesammelt, weil es immer beschwerdemächtige Gegner waren. Also hier, dieser Unternehmer war natürlich gut vernetzt in Finanzverwaltung, auch in die Politik, weil da ging es auch bei Subventionsbetrug darum, dass eine Firma aus dem Bundeskanzleramt immer einen Innovationspreis kriegt. Jetzt geht es hier aufs neue Innovationspreis.
Mhm.
Und dann haben wir da durchsucht und da hatten wir natürlich auch ja politische Entscheidungsträger auf Telefonüberwachung und das gab natürlich eine riesen Aufregung, auch hinter den Kulissen und da hatte ich zum Glück mal einen sehr souveränen Vorgesetzten, der das an der Stelle gut aushalten konnte und da nicht selber nervös wurde und deswegen haben wir das auch alles durchgezogen. Ich hatte mal absurde Erfahrungen gemacht mit einem Fall, das war jetzt gar nicht in der Durchsuchung, aber da merkte man eben auch, was das auch bedeuten kann, wenn man politisch gut vernetzt ist. Ich wollte auch mal wegen Subventionsbetrug an einer Stelle durchsuchen, wo schon der Landesrechnungshof festgestellt hatte, dass es da starke Unregelmäßigkeiten gab. Also dass es quasi Verstöße gegen diese Förderrichtlinien gab. Und das war schon festgestellt. Der Landesrechnungshof hatte das schon festgestellt. Und diejenigen, die da so um Subventionen gebeten hatten, waren teilweise Mitglied des Landtags. Da muss man dann die Immunität aufheben. Und das so müssen wir intern berichten. Und dann geht das an den Landtag und dann wird dann überlegt, ob die Immunität aufgehoben wird oder nicht. Und dieser Bericht ist bei uns schon intern in den Hierarchien hängen geblieben. Weil in irgendeiner Hierarchiestufe bei uns, ich kann das jetzt nicht näher ausführen, wo das war, hat der Vorgesetzte gesagt, ja, aber es ist schon eine Unterschrift. Der hat das wahrscheinlich gar nicht gelesen. Ist kein Anfangsverdacht.
Ah ja,
und das ist natürlich schon krass, ne? Also ich meine, der Landesrechnungshof hat es festgestellt, da hat jemand gegen die Förderrichtlinien verstoßen, hat das unterschrieben und dann zu sagen, naja, also der hat das zwar unterschrieben, aber das hat er bestimmt nicht so gemeint, also ist natürlich völlig unvertretbar.
Und dann aber, erst recht.
Ja, das geht natürlich gar nicht, ne? Ja. Und das sah auch mein direkter Vorgesetzter, die sahen das auch so, aber wir konnten nichts machen, so ist das in Hierarchien, ne? Wenn dann weiter oben entschieden wird, da dürfte er nicht ermitteln und wurde dann nicht ermittelt. So, und das, solche Erfahrungen hatte ich halt alle schon gemacht, bevor ich mit Cum-Ex angefangen bin. Und deswegen waren mir diese ganzen Mechanismen, also wie die Branche reagiert, wie welche Aufgeregtheiten auch oft auf Seiten der Behörden bestehen, das war mir alles nicht fremd.
Und Einschüchterungsversuche durch Dienstaufsichtsbeschwerden und was auch immer.
Genau, also wie die Branche, ne, was sie für Tools hat, um sozusagen ja, Gegenwehr zu leisten, also natürlich einmal in den Verfahren, in denen sie einfach jedes Rechtsmittel ergreift, was so da ist, ne, und darüber hinaus noch alle möglichen Fantasierechtsmittel, sind da manchmal auch kreativ, ne, in dem, was sie da so tun. Oder dann geht es natürlich mit Dienstaufsichtsbeschwerden, mit Strafanzeigen weiter und geht heutzutage tatsächlich auch über Medienkampagnen. Also heute haben so die renommierten Strafverteidiger auf ihren Websites überall Hinweise darauf, dass sie mit PR-Agenturen zusammenarbeiten. Das merkt man auch, ne? Das ist seit ein paar Jahren wirklich üblich, dass dann eben solche Streitigkeiten auch über die Medien ausgefochten werden, also in der Hoffnung, dass man eben die öffentliche Meinung beeinflusst und damit auch den Ausgang des gerichtlichen Falls beeinflusst. Und das kommt aus den USA, Litigation PR nennt man das und das ist jetzt auch hier in Deutschland richtig üblich und deswegen gehören zu solchen Streitigkeiten eben dann auch Kampagnen, ne, die dann Ermittler diskreditieren sollen. Und das habe ich auch ein paar Mal erlebt. Also das sind so die Mittel, mit denen die arbeiten. Und natürlich jenseits der konkreten Verfahren, ja, werden dann auch politischen Strippen gezogen, wenn es denn möglich ist, in der Regel politisch gut vernetzt oder haben Zugangsmöglichkeiten auch zu politischen Entscheidungsträgern. Das hat man ja zum Beispiel auch gesehen in Hamburg, ne, wo es auch einen Untersuchungsausschuss dazu gab, dass eben die Hamburger Finanzverwaltung der Warburg Bank die Steuern erlassen wollten. Ne? Also es kam ja raus, dass oder so, dazu ist die Warburg Bank auch verurteilt worden. Die hat Cum-Ex-Geschäfte durchgeführt im großen Stil. Und die Finanzverwaltung Hamburg wollte da zunächst ja gar nicht die erschlichenen Steuern zurückholen.
Und wir reden hier von Olaf Scholz und Herrn Tschentscher. Tschentscher ist jetzt Bürgermeister von Hamburg und Olaf Scholz war Kanzler.
Genau.
Das muss man, da hatte ich auch noch eine Frage später zu.
Genau, und da ist jedenfalls im Untersuchungsausschuss, also dazu gab es einen öffentlichen Untersuchungsausschuss, wo dann eben viele der Dinge, die ich jetzt aus den Ermittlungen weiß, über die ich normalerweise nicht sprechen darf, aber die wurden im Untersuchungsausschuss öffentlich. Und da konnte man ja nachvollziehen, wie denn sowas, was bedeutet das denn, Nähe zwischen Banken und Politik? Ne? Das bedeutet, dass wenn eine Bank Probleme kriegt steuerlich, dass sie dann tatsächlich den ersten Bürgermeister anruft, ne? Und sagt, ich möchte gerne ein Gespräch haben. Und nicht nur den, sondern da es kam ja eben raus, dass der Bankinhaber dann auch noch andere, in dem Fall SPD-Größen, dazu bekommen hat, an alle möglichen Türen zu klopfen, bei der BaFin, also bei der Bankenregulierung, ne, bei Parlamentariern, wahrscheinlich auch bei Behörden. Also sie haben wirklich sozusagen alle Möglichkeiten genutzt, um hinter den Kulissen Wege zu beschreiten, die ja so rechtlich nicht vorgesehen sind. Ne? Also dass man sich jetzt gegen Steuerbescheid wehrt, ist klar. Aber das ist jetzt sozusagen eine ganz andere Ebene, dass man eben darüber hinaus, über die vorgeschriebenen Kanäle, außenrum geht sozusagen und die Abkürzung nimmt und versucht eben, ne, Leute dafür zu gewinnen, Ermittlungen zu unterdrücken oder
dir in den Rücken zu fallen quasi.
Also ich würde sagen, dass das die abwehrende Haltung einiger Teile auch in meiner Verwaltung sicherlich auch damit zu tun hatten. Ne? Das weiß man schlussendlich nicht so richtig, aber ich kann mir eben auch gut vorstellen, dass das auch unmittelbar mit diesen Maßnahmen der Bank zu tun hatte. Ja, also wie gesagt, das sah man jetzt einmal durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses live und in Farbe, was das bedeutet, wenn jemand politischen Einfluss sucht, ne, und wozu dann dieser politische Einfluss führen kann, dass man nämlich eben nicht nach dem Gesetz handelt, sondern dass man dann Gründe findet, also ergebnisorientierte Gründe, ne, die dazu führen, dass man jetzt eine Bank in dem Fall von Steuerschulden verschont. Und das ist das, also das, was in Hamburg passiert ist, das habe ich nicht nur in Hamburg beobachtet. Ich habe das an verschiedensten Stellen in Deutschland gesehen. Das sind Fälle, die nicht öffentlich bekannt sind und über die darf ich nicht sprechen. Aber ich will nur sagen, das ist kein Ausnahmefall.
Wie groß war dein Team, das du am Ende deiner Staatsanwältin in Laufzeit hattest?
Ja, ganz am Ende waren wir 36. Also ich war Hauptabteilungsleiterin, hatte noch 4 Abteilungsleiter unter mir, die jeweils 4 Abteilungen hatten mit mehreren Dezernenten, sodass wir 36 bei der Staatsanwaltschaft waren, wobei nie alle Stellen besetzt sind, sind immer Leute in Elternzeit oder Stellen einfach nicht besetzt oder so. War auch viel Fluktuation. Also bei der Staatsanwaltschaft müssen dauernd Leute wechseln. Davon waren wir jetzt auch nicht verschont geblieben. Aber immerhin, es war ein großes Team. Wir haben aber angefangen, also ich habe erstmal ganz alleine angefangen, dann kriegte ich erst einen Kollegen noch dazu. Also die ersten beiden Jahre haben wir dann sozusagen zu zweit gearbeitet, hatten aber auch noch viele andere Fälle zu bearbeiten. Und dann kriegten wir nochmal 2 dazu, dann waren wir lange Zeit zu 4. Und erst wie viele Jahre später, also erst 2021 im Grunde genommen, durch einen neuen Justizminister, das war in dem Fall Peter Biesenbach in Nordrhein-Westfalen, der sagte dann, wie wollt ihr das denn mit 4 Mann schaffen? Ich auch gesagt, ich habe berechtigte Frage. Ne? Also da hatten wir schon zig Banken und ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Beschuldigten. Und das mit 4 Mann zu schaffen, das war natürlich auch einfach mathematisch nicht möglich. Und dann erst zu so einem späten Zeitraum, ich hatte ja 2013 angefangen, 2021 haben wir erst mehr Ermittlungspersonal bekommen und auch bei der Staatsanwaltschaft wurden dann Stellen geschaffen, sodass wir dann erst zu diesem späten Zeitpunkt auch überhaupt die Banken durchsuchen konnten. Vorher haben wir das kaum gemacht.
Man muss sich das mal vorstellen, ne? Also du hast in einem Podcast erzählt, ihr steht dann quasi morgens um 9, wirklich physisch, vor der Tür dieser Bank mit einem Durchsuchungsbefehl. Hinterm Haus habt ihr Beamte platziert, um dann dem Vorstand der Bank die Möglichkeit zu geben, zu kooperieren. Und das heimlich und still zu machen, indem über den Hintereingang die Polizei reinkommt oder die Tiefgarage.
Genau.
Oder dass es über den Haupteingang mit großem Bohai passiert. Mhm. Und dass es eine App gibt von den Banken, wo sie dann einen Notalarm schicken können an all ihre Anwältinnen und dann stehen 100 Anwältinnen vor der Tür.
Genau, das ist die Dawnraid-App.
Und also da stelle ich mir einfach völlig auch absurd vor. Du stehst da, hast einen Arbeitsauftrag und dann machen die Wind.
Ja, genau. Also so kannte ich das auch, ne? Dass dann, also in kürzester Zeit, gerade in Frankfurt, ne, wo alle Banken ja sozusagen nebeneinander sind und da sind auch die ganzen großen Law Firms alle in Reichweite.
Kein Zufall.
Bestimmt kein Zufall. Und die kamen dann natürlich dann auch in ganzen Scharen über die Straße geeilt. Und
wie lange dauert sowas? 10 Minuten, eine halbe Stunde, 3 Stunden?
Ja, eine halbe Stunde, würde ich sagen. Oh. Ungefähr dauert das, ne? Oder
so
manchmal
wie so eine Art Hammelsprung im Bundestag.
Ja, jedenfalls wurde es dann regelmäßig voll. So, dazu muss ich sagen, üblicherweise ist die Taktik der rechtlichen Berater die, zu deeskalieren. Also, dass es möglichst unauffällig abläuft, dass das nicht so schnell nach außen dringt, nicht sofort Presse vor der Tür steht. Und zweitens, dass wir auch schnell wieder draußen sind. Ne? So, da haben wir jetzt sich deckende Interessen. Und deswegen war das in den meisten Fällen, obwohl dann viele Anwälte vor Ort waren, sagen wir mal, die Atmosphäre ruhig und geordnet. Wir haben aber mal eine Durchsuchung gehabt, wo das völlig schiefgelaufen ist. Ich, ehrlich gesagt, in der Rückschau glaube ich, weil da nämlich die Strafverteidiger, die eigentlich für diesen Fall zuständig waren, die waren nicht da, weil die saßen nämlich in Bonn vor Gericht, weil gleichzeitig auch ein Prozess lief. Und da waren sozusagen andere Berater da, also die eher steuerrechtlich dafür zuständig waren, die vielleicht auch einfach mit dieser Taktik der Deeskalation nicht so vertraut waren, keine Ahnung. Jedenfalls haben die ein furchtbares Theater gemacht. Die haben also das Gegenteil gemacht. Die haben die Belegschaft eher angestachelt. Also normalerweise, die sind natürlich alle aufgeregt, wenn man da durchsucht. Ist ja auch klar, man weiß nicht, man hat ja keine Erfahrung jetzt mit Strafverfahren, wenn man so Bankmitarbeiter ist, ne? Normalerweise jedenfalls. Und ist deswegen immer eine gewisse Grundaufregung. Und da ist normalerweise der Job von Anwälten, das alles zu beruhigen, ne? Die Belegschaft zu informieren und die Wogenblatt zu halten. So, hier ist zwar genau das Gegenteil passiert. Die haben die richtig angestachelt. Und deswegen hatten wir dann überall Leute rumrennen mit hochroten Köpfen, die furchtbar sich aufrichten, also die in Rage geredet hatten, die gingen dann mit einem Vierergruppchen da, im Stechschritt durch die Gänge und wollten dann irgendeinen Raum stürmen, hieß es dann. Zu viert, aber gut. Und mir war das aber tatsächlich auch ein bisschen unheimlich. Also wenn ich dann über den Gang ging, weil ich zum Beispiel jetzt irgendwo hin musste oder so, ne? Dann haben die mich dann auch so am Arm gefasst und irgendwie so in die Ecke gedrückt. Und das war mir dann schon ein bisschen unheimlich, weswegen ich dann, weil wir hatten auch Polizei dabei, mir immer dann Polizeibeamten geschnappt habe, die haben ja Waffen, ne? Und den hatte ich sozusagen immer als Leibwächterfunktion dabei, weil die Situation wirklich zu kippen drohte. Und Menschen im Ausnahmezustand, ne, die würden das vielleicht normalerweise nicht machen, aber wenn sie sich furchtbar aufregen und so eine ganze Stimmung, das ist ja auch ansteckend, da war das ein bisschen unkalkulierbar, was die so machen, ne, und nicht einem da mal die Hand ausrutscht oder so. Und das war eine ganz unangenehme Situation. Und ich habe dann, weil das eben auch alles so schief gelaufen ist, habe dann nochmal geschaut, ob das eigentlich alles so zulässig ist. Das so viele Anwälte rumspringen, weil, ja, ich hatte das vorher nicht überprüft. Ich habe mal kurz meine Kollegen gefragt in Frankfurt und so, aber oh Gott, die hatten das auch immer so erlebt, dass es so viele sind. Und dann habe ich mal tatsächlich in der Strafprozessordnung ein bisschen rumgeblättert und habe festgestellt, das ist gar nicht zulässig. Also eine Bank ist eine juristische Person, so nennt man das. Und so Menschen, die nennt man natürliche Personen. Und eine juristische Person darf nur genauso viele Anwälte haben wie eine natürliche Person. Und da sind 3. Und das habe ich mir dann eben überlegt und das nächste Mal habe ich dann nur 3 reingelassen. Also da habe ich richtig unten so quasi Türsteher postiert am Eingang der Bank und habe gesagt, so die ersten 3 lassen wir rein und sonst keinen. Und wow. Das haben wir dann auch so gemacht und da waren die natürlich total empört und haben auch sich bei Gericht beschwert. Aber ja, das war die richtige rechtliche Bewertung. Also es war dann eben nicht zulässig, mehr als 3 reinzulassen. Wobei das waren, glaube ich, 2 juristische Unternehmen unter einem Dach. Also waren es, glaube ich, 6 oder so. Aber natürlich nicht 5, also 150, ne? Mhm. Und ja, das war da so ein Beispiel dafür, dass ich dachte, haben sich eigentlich so ein bisschen ins Knie geschossen. Also, denn diese Aktionen sind natürlich auch aus Sicht der Anwaltskanzlei eine super Geschichte, weil die alle mit riesen Stundensätzen abrechnen. Ja, ne? Und dann machst du natürlich einen Unterschied, ob man da zu dritt ist oder zu 150. Und als sie sich eigentlich einmal so gereizt haben, dass ich halt ins Gesetz geguckt habe, gesehen habe, das ist ja gar nicht zulässig. Also lassen wir jetzt nur noch drei rein. Dann haben sie auch schon einen Gerichtsbeschluss kassiert, der das auch noch manifestiert hat. Und ich nehme an, dass jetzt auch meine Kollegen das so handhaben. Also war natürlich eine wesentliche Einnahmequelle dahin.
Und es ist ja auch eine Arbeitserleichterung für euch, wenn es einmal geklärt ist.
Ja, genau. Ne? Also wie gesagt, jetzt, wenn das die Atmosphäre friedlich ist, und das war sie in der Regel, dann hatte ich jetzt keinen Anlass, irgendwie das groß zu hinterfragen. Aber wenn sie das nicht ist, dann macht das natürlich schon einen Unterschied, ob da eben so viele Leute rumstehen. Also ich stand auch manchmal wirklich im Weg rum, ne? Also ganz bewusst irgendwo hinpostiert und so. Und wenn die da als 150 Mann Krawall machen, ist das schon sehr störend. Und dazu muss man wissen, rechtlich ist das auch nicht zulässig, eine Durchsuchung zu stören. Ne? Also man kann sich im Nachhinein dagegen beschweren und das machen die natürlich auch alle immer ausgiebig. Aber vor Ort muss man sich halt ruhig verhalten. Da kann man sich jetzt nicht in den Weg stellen oder irgendwie einen Ordner festhalten. Ne? Das darf man nicht. Und das dürfen auch Anwälte nicht. Und deswegen war es dann schon einfacher, ne? Auch in Konfliktsituationen, wenn da einfach nicht so viele rumsprangen, so wie es ja auch im Gesetz steht.
Was hat diese Zeit mit dir gemacht, also gesundheitlich und privat?
Ja, gesundheitlich tatsächlich wenig, zum Glück. Also ich glaube, dass ich da wirklich irgendwie eine gute Grundaufstellung habe, vielleicht auch eine gute Einstellung dazu. Mir hat das ja auch viel Spaß gemacht. Also ich finde das ja auch spannend, diese Ermittlungen. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass ich das nervig fand oder so. Ne? Es war natürlich wahnsinnig viel Arbeit, das muss ich schon sagen. Also ich habe wenig Urlaub gemacht in der Zeit und habe auch am Wochenende viel gearbeitet. Aber weil mir das grundsätzlich Spaß gemacht hat und ich auch davon überzeugt war, dass das richtig ist, diese Ermittlungen zu machen und das auch immer so ein bisschen als Aufbautätigkeit betrachtet habe, hatte ich da jetzt keine negative Grundeinstellung zu. Und ich glaube, ich habe auch den Vorteil, dass ich eben viele Konfliktsituationen nicht so persönlich nehme. Es ist nicht so, dass mich das nicht ärgert, wenn sich dann mal einer daneben benimmt, aber der Ärger ist dann auch schnell wieder weg. Ich nehme das nicht so mit und es ist so in mir, sich so durchfrisst oder so. Ne? Der Nachteil ist, ich muss das immer kurz ventilieren. Also ich muss mich mal kurz aufregen und das kriegt dann so mein unmittelbares Umfeld dann auch mal direkt mit. Aber dann ist es auch weg. Und ich glaube, das war im Nachhinein, da hatte ich da Glück, dass ich so aufgestellt bin, sodass das jetzt keine Schäden hinterlassen hat. Wie das ja auch sein kann, ne? Wenn man über Jahre da eben sehr, in sehr stressigen Umfeld arbeitet.
Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und wirst, wenn du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du auf im-aufzug.de. Diese Woche geht der Dank an Sabine, Sophia, Oliver und Bernhard. Vielen Dank. Kommen wir doch gleich zu diesem Cum-Ex-Skandal und das ungleiche Rechtssystem, dass du quasi mit aufgedeckt hast. Cum-Ex, Cum-Cum, das sind Themen, die sind vielleicht so seit 10 Jahren bekannt in Deutschland. Ihr vermutet, dass es schon länger läuft, dieses Spiel. Und was mich so ein bisschen gewundert hat in der Berichterstattung darüber, dass wir immer nur von der Gegenwart sprechen. Also da wird dann darüber berichtet, ja, 100 Milliarden im Jahr geht verloren. Aber wenn wir das jetzt mal rückwirkend blicken, seit wann läuft das Spiel? Und kann man schätzen, wie viel Geld insgesamt weg ist?
Ja, das ist wirklich schwer zu schätzen. Also man kann es so schätzen, wenn man es nicht genau weiß. Wir haben einfach nicht alle Fälle entdeckt. Obwohl wir in Köln so viele Fälle aufgemacht haben, waren das auch bei weitem nicht alle. Ne? Mhm. das ist auch typisch, das sagt auch die Forschung, dass wir da einfach ein großes Dunkelfeld haben, weil die sind total schlau und juristisch gut beraten und wissen, wie wir so funktionieren, was wir können und was wir nicht können. Wir können zum Beispiel kaum ins Ausland gucken als deutsche Behörden. Mhm. Ja, unsere Befugnisse enden da und deswegen liegen Daten, Informationen auf dem Ausland. So, das ist also schon sehr schlau alles gemacht und darauf angelegt, dass wir es maximal schwer haben, diese Fälle überhaupt nur zu entdecken. So, aber was wir natürlich spüren, ist halt, dass Geld fehlt. Und deswegen versucht man sich dem auch näherungsweise mit Schätzungen zu nähern, so wollte ich das sagen. Es gibt eine Schätzung von Professor Spengel von der Uni Mannheim, der ist auch im wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums und war auch 2016, als es einen Cum-Ex-Untersuchungsausschuss gab, Sachverständiger, also will sagen, da kennt sich schon ganz gut aus mit der Materie. Und der hat geschätzt, dass uns bis zum Jahr 2020 etwa 10 Milliarden allein durch Cum-Ex durch die Lappen gegangen sind und durch die verwandten Cum-Cum-Geschäfte nochmal dreimal so viel, also 28,5 Milliarden schätzt er. Er hat sehr, sehr vorsichtig geschätzt. Er hat also Grundannahmen getroffen, die sehr vorsichtig sind, also im Ergebnis einen Sicherheitsabschlag von 50% gemacht. Ich glaube, dass die Schäden viel höher sind, weil nach dem, was uns die Insider erzählt haben, wir haben ja Kronzeugen gehabt, die lange bei Investmentbanken dieses Feld beackert haben, also sehr lange Cum-Ex gemacht haben. Und die haben uns gesagt, dass sie die Aktien nicht nur doppelt benutzt haben, also ja, Cum-Ex ist ja platt gesagt eine Doppelerstattung, sondern 4-5 Mal. Und das heißt, die Schäden sind wahrscheinlich noch viel höher, würde ich
sagen. Das heißt, wir reden hier von Billionen, 1 Billion Euro.
Ja, also ich tue mich schwer, jetzt eine Zahl zu nennen, ne? Ja. Weil das einfach wirklich ins Blaue hinein ist. Man weiß es nicht, aber jedenfalls würde ich denken, dass schon die Zahlen, die Professor Spengel nennt, ja enorm sind. Und die sind, glaube ich, wahrscheinlich, weil er eben sehr vorsichtig rangegangen ist und weil ich so viel von den Insidern gehört habe, also die, die es wirklich gemacht haben, wie sie da vorgegangen sind, würde ich denken, er ist halt viel höher. Wie genau, wird man wahrscheinlich kaum rauskriegen, weil es sind irre Summen, ne? Und Cum-Ex und Cum-Cum sind ja auch nur ein Teil, sagen wir mal, der Steuerschäden, die uns eben durch kriminelles Tun jedes Jahr entgegen und insgesamt, also Umsatzsteuerkarussell ist das gleiche mit Waren, die sind, verursachen auch riesige Schäden jedes Jahr und insgesamt gesehen halte ich deswegen diese 100 Milliarden pro Jahr, man, das kann man ja mal zurückrechnen,
ja, eben.
Was da an Geld
sind
mehr
wir doch relativ schnell bei.
Ja, ja, ja.
Also 100 Milliarden mal 10 sind 1000 Milliarden, ist 1 Billion.
Ja, genau. Also wenn man die Schäden insgesamt sieht durch Steuerhinterziehung, dann ist das wirklich enorm. Und deswegen meine ich auch, das muss man viel ernster nehmen, weil wir brauchen einfach das Geld, wie wir gerade sehen.
Das ist so absurd. Okay, krass. Wenn, also irgendein Anwalt meinte, ich glaube, es war Walter Borjans auf einer Podiumsdiskussion, kein Anwalt, Politiker, Der hat gesagt, dass es, man eigentlich hier von Plünderung sprechen kann. Also der Staat wurde geplündert, es wurden Steuerrückzahlungen, Anträge gestellt auf Steuerrückzahlungen für Steuern, die nicht gezahlt wurden.
Absolut. Absolut. Und vor allen Dingen finde ich Plünderung deswegen auch keinen falschen Begriff, weil sich durch die Ermittlungen herausgestellt hat, dass das keine Gruppe schwarzer Schafe war, also irgendwie eine kleine Bande, die da zugeschlagen ist, sondern es ist ein fest etabliertes Geschäftsmodell von Investmentbanken. Ein fest etabliertes Geschäftsmodell weltweit. Und ich finde es ein Irrsinn, dass sich die Staaten das gefallen lassen. Da ist Deutschland.
Und auch Sparkassen und so, ne? Ja, also das sind jetzt nicht, also nicht einfach nur, keine Ahnung, UBS oder wie sie alle heißen, sondern wirklich auch die Kleinen.
Genau, die sind mit einbezogen worden. Ne? Also sagen wir mal, die Treiber sind schon internationale Investmentbanken. Die haben also regelmäßig auch, das sieht man zum Beispiel in Organigrammen, die haben, was weiß ich, 10 Handelstische, ne? wo eben Wertpapierhandel gemacht wird und davon sind 3 machen Tax Trades, so nennt man das, steuergetriebene Geschäfte, ne? Tax Trades. Und allein, dass das in den Organigrammen ein Drittel der Handelstische sind und das so offen ausgewiesen sind. Ich finde das wirklich ein Ding. Da sieht man schon, dass sie überhaupt offensichtlich nichts fürchten, dass Behörden gegen sie vorgehen. Denn an sich würde man ja jetzt erwarten, dass sich steuerliche Prüfer, also sozusagen jetzt der Staat, ne, sich ganz besonders diese Tax Trades anguckt, deren Profit ja allein aus der Steuerkasse stammt. Also das hat mit Handel eigentlich nichts zu tun. Das sind rein Geschäften auf unsere Kosten. ne, auf Kosten der ehrlichen Steuerzahler. Und das sollte man sich ja eigentlich ganz genau und besonders anschauen. Und das findet eben in der Praxis kaum statt. Und weil es so kaum stattfindet, aus allerlei Gründen, da kommen wir vielleicht noch zu, ne, haben die da auch gar keine Angst vor. Und ja, wir stellen dann Leute ein für Cum-Ex. Denn unsere Leute, die wir, also die Menschen aus den Investmentbanken, die wir vernommen hatten, die sind teilweise tatsächlich direkt für Cum-Ex-Geschäfte eingestellt worden. Das war deren Arbeitsplatzbeschreibung. Und ja, die sagten das dann auch so, dass sie so ein Handbuch gekriegt haben mit den besten Tricks weltweit. Und das sollten sie dann auch mal weiterentwickeln. Besonders attraktiv war Deutschland aus verschiedensten Gründen und da haben sie richtig zugeschlagen. Und dann diese kleineren Banken, und das finde ich auch, hat echt enormes Empörungspotenzial, wie zum Beispiel Sparkassen oder auch Landesbanken. Das sind ja öffentlich-rechtliche Institute. Mhm. Also das ist ein Teil des Staates, ne? Verselbstständigte Teile, aber immerhin sind öffentlich-rechtlich. Und Sparkassen haben in ihren Sparkassengesetzen auch stehen, dass sie gemeinwohlorientiert und nicht gewinnorientiert handeln sollen, ne? Und mit Gemeinwohlorientierung ist ja wohl nicht zu vereinbaren, dass sie Geschäfte auf unsere Kosten machen. Und das sind sicherlich nicht die Treiber gewesen, die sind sozusagen eingebunden worden von den Großen, ne? Also sie haben es gemacht.
Und sie waren MitwisserInnen.
Ja, die haben auch davon profitiert, ne? Genau. Also die sind angesprochen worden in der Regel, ne, und haben das dann eben auch gemacht. Und Landesbanken, das wissen wir ja auch, die WestLB, das ist öffentlich bekannt, ne, dass sie Cum-Ex gemacht hat. Die Hasa Nordbank ist öffentlich bekannt. Die Helaba, also das sind alles Landesbanken, öffentlich-rechtliche Institute, die da voll zugeschlagen haben. Und das, dass das jetzt so wenig Empörung verursacht, wundert mich auch. Weil da können wir wirklich sagen, das geht ja wirklich gar nicht, ne? Dass sich da Teile des Staates auf Kosten von uns allen bereichern.
Also ich finde es so interessant, dass du in allen Interviews sagst, dass es dich wundert. Aber du bist ja so tief in der Materie drin, dass, also ich wäre ja wütend, ich würde ja von keine Ahnung, Korruption ausgehen und irgendwelchen Schattenmächten, die das auch alles nicht auflösen wollen.
Ja, ich glaube, Korruption ist sowieso ein schwieriges Wort, weil wir in Deutschland ganz eng strafrechtlichen Korruptionsbegriff haben, ne? Da ist quasi nur das Wedeln mit Geldscheinen für eine ganz konkrete Handlung unter Strafe gestellt. Ist ein ganz enger Begriff. Korruption wird in anderen Ländern auch ein bisschen weiter betrachtet. Mhm. Transparency hat auch einen weiteren Korruptionsbegriff. Aber deswegen war Korruption ein schwieriger Begriff, weil er so unscharf ist. Mhm. Aber was ich so mitbekommen habe aus den Ermittlungen, würde ich denken, es hat halt zwei Gründe, warum dagegen so wenig unternommen wird. Das eine ist die Schwäche der Verwaltung und das andere ist die Stärke der Lobby. Die Schwäche der Verwaltung bedeutet, wir sind organisatorisch, nicht nur in der Justiz, das gilt genauso für die Steuerverwaltung, Polizei und Zoll, kommen wir ganz gut mit kleinen Fällen klar. Die so, ne, da sind wir alle irgendwie drauf vorbereitet und die passen mit den Strukturen, die wir haben. Das kriegt man ganz gut hin. Aber große Verfahren, die erfordern ganz andere Herangehensweise. Da muss man erstmal Fachkompetenz für aufbauen, weil man da vertiefte Fachkenntnisse braucht, die man eben so normalerweise nicht hat. Die muss man erstmal aufbauen. So,
wenn die jetzt auch aber nicht funktionieren, wenn man gezwungen wird, die Position plötzlich zu wechseln.
Genau, ne? Dadurch, dass wir aber dieses Rotationsprinzip bei den Behörden in den Personalentwicklungskonzepten fest drinstehen haben, also muss das Personal dauernd wechseln. Das verhindert natürlich den Aufbau dieser Fachexpertise. Also es gibt noch keine Fachexperten-Karrieren in Behörden. Na, es gibt immer, also da werden Generalisten ausgebildet, das nennt sich dann Verwendungsbreite, das gibt gute Punkte in den Zeugnissen, aber das Bewusstsein dafür, dass wir auch Fachexperten brauchen, das ist nicht da. Und das muss sich dringend ändern, damit wir überhaupt halbwegs mal auf Augenhöhe kommen, ne, mit der gut spezialisierten Anwaltschaft auf der Gegenseite. Auch unser föderalistisches System ist sehr, sehr hinderlich, weil die Behörden sich überhaupt nicht austauschen. Ne? Da spielt auch mal das Steuergeheimnis eine Rolle, was in der Praxis völlig überbewertet wird, also viel zu überhöhte Ängste, Informationen auszutauschen. Also das hat ein bisschen was auch mit unserer Kultur in Deutschland zu tun. Aber vor allen Dingen das größte Problem ist, dass die Behörden in unserem föderalistischen Geflecht sich so wenig austauschen und dass wir darüber hinaus auch bei den Behörden noch einen Dreiklang haben. Ich nenne das immer das Drei-Säulen-Modell. Ne? Wir haben ja jetzt nicht eine Ermittlungsbehörde, sondern wir haben die Steuerverwaltung, dazu gehört auch der Zoll und die Polizei. Also quasi drei Säulen. So, und jetzt ein Fitzelchen von Informationen, also ein Anfang eines Falles, kommt am Anfang in einen dieser drei Säulen rein und da bleibt er dann auch. Ne? Dann guckt sozusagen die Steuerverwaltung mit ihrer Perspektive drauf oder wenn es bei der Polizei landet, die mit ihrer. Aber das wird nicht abgegeben in der Regel an die anderen. So, das ist natürlich ein riesen Informationsverlust. Also wir haben nicht nur das föderalistische Konzept, sondern wir haben innerhalb des Föderalismus auch noch überall diese drei Säulen. Und das führt im Grunde zu einem totalen Chaos. Und selbst wenn man das mal überwinden will, und damit waren wir ja jetzt bei Cum-Ex konfrontiert, ne? Das waren ja solche Riesenfälle, dass wir auch richtig viel Ermittler brauchten und die waren dann auch aus unterschiedlichen Bundesländern, weil man es anders gar nicht bewerkstelligen konnte. Wenn man also mal tatsächlich sagt, okay, wir definieren uns jetzt mal als eine Gruppe, dann war es ein Ding der Unmöglichkeit, das zusammenzuarbeiten, weil zum Beispiel völlig unterschiedliche IT-Vorgaben überall waren. Also sie hatten alle unterschiedliche Datenschutzvorgaben. Ne? Sprich, der eine musste E-Mails verschlüsseln, der andere durfte nicht verschlüsseln. Also konnte ich schon nicht eine E-Mails an alle schreiben. Ich konnte mit den Videokonferenzen konnte ich nicht die Gruppen zusammenführen, weil die einen durften nur Skype nutzen, den anderen war Skype verboten. Die durften dann nur Teams machen, der dritte hatte beides nicht. Ne? Also es war wirklich ein Chaos. Ne? Und da sieht man, dass solche Fälle passen nicht in die vorhandenen Strukturen. Und das ist auch ein Grund, warum wir A, die Fälle nicht entdecken, B, wenn sie denn aufploppen, man immer denkt, das geht ja gar nicht. Also wie soll ich das denn bewerkstelligen mit den Mitteln, die ich hier zur Verfügung habe? Das muss man sich erst langwierig darum bemühen, dass man quasi für den Fall die Strukturen ändert. Was auch fast nicht möglich ist. Also ich habe schwer dafür gekämpft, dass ich mehr Personal kriegte. Und das hat dann auch manchmal zu internen Verwerfungen geführt. Also deswegen, das ist einfach auch ein Grund, warum diese Fälle in unserem derzeitigen System nicht gut abgearbeitet werden können. Und da haben es tatsächlich zentral organisierte Staaten jetzt wie Frankreich einfacher. Na, also in Frankreich war es so, als 2018 gab es eine große Berichterstattung über Cum-Ex und Cum-Cum europaweit, damals korrektiv gemacht. Und wie die Franzosen so sind, haben sich ordentlich darüber aufgeregt, haben gesagt, das wollen wir hier nicht. Ne? Ausgenommen werden wir eine Weihnachtsgans. Und dann haben die eben parlamentarisch auch entschieden, okay, da tun wir was gegen und haben die zentrale Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität, die sitzt in Paris, die ist beauftragt worden, das sozusagen an sich zu ziehen. Und die hatten dann auch eine Ermittlungseinheit, die dann für die gearbeitet hat. Und dann konnten die eben alle Banken durchsuchen. Das hat dann eine zentrale Stelle gemacht. Und was ich übrigens auch super fand, ich habe dann auch mit den Franzosen zusammengearbeitet, bei denen ist auch das System durchlässiger, also das ist nicht so das Berufsbeamtentum wie hier bei uns in Deutschland. Und die haben zum Beispiel für diesen Fall eine Kollegin rekrutiert, die vorher Wertpapierhändlerin war. Und die hat natürlich
die Sprache auch spricht.
Ja, sie konnte die Sprache sprechen, ja. Da waren die Strukturen klar, die wusste, wie Banken arbeiten und aufgestellt sind, die hat sich auch nicht davon beeindrucken lassen. Das Gleiche habe ich bei meinen dänischen Kollegen erlebt, die hatten auch alles Textlawyer, ne? Oder niederländische Kollegen, aber auch vorher Textlawyer gewesen.
Italien habe ich auch gehört.
Genau, also erstmal diese Durchlässigkeit, dass man eben auch hin und her wechseln kann und auch aus der Branche mal in Staatsdienst gehen kann, das hat auch seine Vorteile, gerade da, wenn es um fachliche Spezialexpertise geht, das haben wir in Deutschland nicht, da muss man sich das erst mühsam aufbauen, ne? Und das eben mit noch verbunden mit Personalrotation ist wirklich nahezu unmöglich. Ja, und Italien hat den großen Vorteil, dass sie eben nicht diese drei Säulen haben. Also sie haben nicht eine Unterteilung in Polizei, Steuer und Zoll, sondern sie haben halt eine Guardia di Finanza. Mhm. Und die ist einfach auch ausbildungsmäßig hat die einen Schwerpunkt auf Strafrecht. In der Steuerverwaltung, die werden eher in diesen tollen Fachhochschulen ausgebildet, die kriegen alle super gut Steuerrecht vermittelt, aber nicht Strafrecht. Mhm. Ne, sondern die kriegen einen 6-Wochen-Kurs, ne, währenddessen Polizeibeamte 3 Jahre Fachhochschulausbildung haben. Also die haben auch einen völlig unterschiedlichen Background und wenn die dann zusammenarbeiten, ist das auch alles schwer. Und das ist eben zum Beispiel in Italien nicht der Fall, weil die eben eine einheitliche Ermittlungseinheit haben, die auch strategisch gut auf Strafrecht vorbereitet wird und deswegen natürlich viel effektiver ist in dem, was sie tun. Also das sind so unsere verwaltungstechnischen Specials in Deutschland, die dazu führen, dass wir diese Fälle nicht entdecken, dass wir sie nicht richtig aufgreifen können.
Und das wird ja auch ausgenutzt. Ich meine, wir fangen jetzt nur an, über Deutschland zu reden. Die ganzen Sachen laufen ja global ab, auf amerikanischen Servern oder in Irland oder keine Ahnung.
Genau. Das haben wir sich natürlich auch überlegt, dass wir eben auch mit Auslandsermittlungen Probleme haben. Das heißt, das ist eine juristisch gut beratende Branche. Die hat natürlich ihre Daten dann überall dahin verbracht, wo wir nicht hinkommen. Gibt es ein paar Datenoasen, wie ich sie immer nenne. Also zum Beispiel Niederlande und UK. Da kommt man noch nicht mal an Informationen, also meinetwegen an E-Mails oder an Geschäftsunterlagen von Beschuldigten. Wenn die Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind, sind die total geschützt, selbst wenn sie beschuldigt sind. Das ist schon krass, finde ich. Das sind ja, ne, wie Immunität. Und ja, aber das wussten die natürlich und haben dann da ihre Daten verbracht. Aber es ist für uns sehr schwer, eben an die Beweismittel zu kommen. Also sie sind da schlau aufgestellt. Ist ein Problem. Und das zweite Problem, der andere Aspekt, ist die Stärke der Lobby. Wir haben jetzt gerade schon über den Einfluss der Juristen gesprochen, also was die sozusagen mit, ne, was da gut geschultes Fachpersonal alles bewirken kann. Bei Cum-Ex war es speziell so, dass sie zum Beispiel die Akteure haben zielgerichtet auch Juristen rekrutiert, um erstens Gutachten zu schreiben, so Cover Your Ass-Gutachten, ne? Also zu sagen, dann einfach von einer renommierten Kanzlei erstellt wurden, um auch einzuschüchtern, obwohl der Inhalt total Blödsinn war. Aber wenn man dann 1000 Seiten auf den Tisch geknallt kriegt, ne, als Steuerfahnder,
einschüchtert.
Ja, ne, von einer großen Kanzlei mit ganz viel Fachworten und Bandwurmsätzen und so, ne, und man hat selber keine Zeit und es ist nicht im Thema, da kann man sich schon vorstellen, dass allein das schon genügt. Es ist, das habe ich auch tatsächlich am Anfang noch so erlebt, es ist ganz viel von diesen Gutachten dann sozusagen einfach 1:1 in das Format eines Fachaufsatzes gekleidet worden. Also was wissen die rechtswissenschaftlichen Fachzeitschriften, haben nicht so ein Expertengremium, ne? So ein Review-Ebene. Da kann jeder alles veröffentlichen. So, da gibt es keiner, der sich die Aufsätze vorher anguckt oder so, fachlich prüft, wie das zum Beispiel bei Medizinern der Fall ist. Das gibt es nicht in juristischen Fachzeitschriften. Da kann einfach jeder veröffentlichen. So, und das haben die Cum-Ex-Akteure noch und nöcher getan. Und als ich dann eben 2013 mit Cum-Ex anfing, erwartete mich massenhaft, in Anführungsstrichen, Fachliteratur, die sich zu Cum-Ex ausließen und die alle gesagt haben, also das hat überhaupt nichts mit Steuern zu tun, ne? Das sehen die alles falsch, die Gewinne kommen gar nicht aus der Steuer, die Gewinne kommen aus Marktineffizienzen. Und da wurden dann ganz viele, ganz lange Bandwurmsätze mit blumigen Fachworten irgendwie bemüht, ne? Die maximale Verwirrung stiften sollten und die auch einschüchtern sollten. Und ich war mir ja sowieso dessen bewusst, dass ich jetzt auch nicht Ökonomin bin und habe dann einfach mal nachgefragt bei Ökonomen, habe gesagt, kann das sein? Ja, können das Marktineffizienzen sein? Und da haben die gesagt, das ist ein Blödsinn, ne? Also there is no free lunch. Also keiner hat was zu verschenken. Da fallen nicht einmal im Jahr solche Riesengewinne vom Himmel, ne? Also das ist einfach fachlich Bullshit. Aber das habe ich erst sozusagen nur rausgekriegt, weil ich dann auch einfach Ökonomen gefragt habe, ne? Aber das war erstmal so der Trend, also auch da darauf hinzuwirken, dass überlastete Staatsanwälte, Richter, Steuerfahnder beim kurzen Blick in die Online-Bibliotheken quasi verzweifeln und denken, da komme ich nicht gegen an. Zum Glück hat das eben weder bei mir gefruchtet, noch bei meinen Kollegen in Frankfurt, die ja auch zu früh dran waren mit der Cum-Ex-Aufklärung, die haben sich das so zum Glück auch nicht beirren lassen. Und von daher, aber da sieht man schon, was sie sozusagen für Mittel bemühen. Und was vor allen Dingen total kontraproduktiv war, und da kommen wir auch dahin, warum das heute noch oft so ist, das waren die Narrative der Branche. Und das kann man sich sehr gut rückblickend auch anschauen, was die uns für Märchen erzählt haben und wie sehr das bei uns verfangen hat. Zum Beispiel das Märchen von der Gesetzeslücke. Also wenn man heute Leute fragt, die das nicht so im Einzelnen verfolgt haben mit Cum-Ex, die sagen oft, ach, das war das doch mit der Gesetzeslücke. Das heißt, die erinnern sich dunkel an die vielen Zeitungsartikel, die in den ersten Jahren immer veröffentlicht worden sind, wo immer drin stand, das ist eine Gesetzeslücke. So war es aber nicht. Es war immer verboten.
Das ist so ein bisschen wie diese Erzählung vom CO2-Fußabdruck, den wir alle haben, aber wirklich verantwortlich sind andere.
Ja, ja. Das ist natürlich eine bequeme Herangehensweise, ne? Ja, aber hier das wirklich das mit der Gesetzeslücke, das lohnt sich, das nochmal näher zu betrachten. Weil erstens hat es natürlich das Problem total verharmlost. Es war nämlich nicht eine Gesetzeslücke, wo man irgendwie total clever ist, dass man durchschlüpft, sondern wie es sich rückblickend rausgestellt hat, denn das war ja alles vor Gerichten und das haben sowohl Finanz- als auch Strafgerichte bestätigt, es gab nie eine Gesetzeslücke, das war immer verboten. Das heißt, das war kriminell. Die haben sich über Gesetze hinweggesetzt und diese Dimension ist verschleiert worden. Und das haben Behörden, also sozusagen auch die politischen Entscheidungsträger beim Finanzministerium, haben diese strafrechtliche Komponente nicht erkannt, sondern die haben sich von diesem Märchen leiten lassen und haben gedacht, okay, eine Gesetzeslücke, also bedeutet ja auch, wir haben irgendwie Mist gebaut, wir haben schlechte Gesetze gemacht und die müssen wir nachbessern. Wir müssen unbedingt die Gesetze nachbessern. So, dann haben die jahrelang an Gesetzestexten rumgeschraubt, hatten natürlich überhaupt nichts bewirkt oder jedenfalls konnten sie damit den kriminellen Aspekt nicht abstellen, weil das wissen wir alle von Diebstahl. Diebstahl ist auch verboten und findet trotzdem statt. Und gegen Diebstahl hilft nicht, dass man im Diebstahlsparagrafen noch ein Wort einfügt, sondern da hilft, dass man Kameras aufstellt und einen Ladendetektiv beauftragt.
Dass man kontrolliert, ja genau.
Dass man kontrolliert. Und das hat eben die Politik sozusagen nicht realisiert, wegen dieser Erzählung der Gesetzeslücke. Die haben sich den Schuh voll angezogen und haben gedacht, oh je, da haben wir irgendwie Mist gebaut, wir müssen die Gesetze verändern und haben überhaupt nicht dran gedacht, dass das Ganze kriminell sein könnte. Deswegen sind die jahrelang quasi in die falsche Richtung gerannt, haben auch die Behörden nicht aufgestockt, ne, haben also an diesem Kontrollding gar nicht gearbeitet und haben auch zusätzlich noch das Problem massiv unterschätzt. Und das ist das eine. Und jetzt kommt das nächste. Hinzu kam noch die Erzählung, dass das fachlich sehr, sehr kompliziert ist. Ne? Das ist nur was für ganz schlaue Steuerjuristen. Das kann überhaupt kein Mensch verstehen, der nicht so ein schlauer Steuerjurist ist von bestimmten Kanzleien.
Aber das benutzen wirklich sehr viele, dieses Argument.
Ganz
also in
genau.
Bezug auf Steuern, du brauchst auf jeden Fall einen Berater. Das Ganze ist nicht so einfach. Und dann, wenn auch zum Beispiel gesagt wird, ja, ein Staatshaushalt funktioniert wie irgendwie, keine Ahnung, ein privater Haushalt, was ja überhaupt nicht dasselbe ist, aber die ganze Zeit gerne so irgendwie auch der Bürger für blöd verkauft wird.
Richtig, das sind Erzählungen, ne? Und diese Erzählung davon, dass Cum-Ex so kompliziert ist, dass es keiner verstehen kann, die hat auch voll verfangen. Weil ich nenne das immer künstliche Verkomplizierung. Das soll abschrecken und einschüchtern. Ja. Und das soll nicht nur Politiker abschrecken und einschüchtern, die dann denken, ja, vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden, so richtig viel Zeit habe ich gerade auch nicht, mich einzulesen.
Ja, auch Journalistinnen.
Genau, ich wollte jetzt eben die Politiker abfrühstücken und dann komme ich auf die Journalisten. Also bei den Politikern kann ich mir gut vorstellen, die haben ja alle viel um die Ohren, haben 1000 Themen zu entscheiden. Und wenn dann jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, das Thema ist super kompliziert. Und zweitens höre ich von meiner Verwaltung die ganze Zeit, geh mir weg mit noch mehr Arbeit. Ne? Wir sind hier total überlastet. Wir haben ja überall auch Personalmangel und all sowas. Ne? Dann kann man natürlich als Politiker schon mal auf die Idee kommen, dass das jetzt vielleicht nicht das Thema ist, was ich jetzt nach vorne schiebe. Aber eben auch, weil man falsch einschätzt, dass das auch mit einfacheren Mitteln zu handeln wäre. Ne? Man geht dieser Erzählung, es ist viel zu kompliziert und da kriege ich meine Verwaltung ja nie zu, dass sie das in den Griff kriegt. Man geht dieser Erzählung voll auf Nein. Und genau das Gleiche ist auch in der Öffentlichkeitsarbeit passiert, ne? Was natürlich auch Journalisten erzählt worden. Lag auch daran, dass die Journalisten wenig Chance hatten, sich beim Staat aufzuschlauen, weil der spricht ja regelmäßig nicht mit einem. Ne? Behörden sind ja immer sehr verschwiegen und kenne ich auch von der Staatsanwaltschaft, wir haben eine sehr vorsichtige Pressearbeit gemacht, also fast nichts erklärt. Das heißt, es ist für mich einfach überhaupt nicht verwunderlich, dass dann eben auch diese Erzählung auch bei den Journalisten verfangen hat. Und man muss auch sagen, das ist auch heute oft noch so, das dockt ja auch an ein Grundgefühl an, was man sowieso hat, dass man ein bisschen Angst hat, sich in Gebieten zu äußern, wo man sich nicht so hundertprozentig auskennt. Und man wird dann ja auch nicht gerade erwundert, wenn einem sozusagen die Experten dauernd sagen, ja, da haltet euch ja mal lieber raus, das ist nichts für euch. Das können halt nur so Super-Experten, dürfen dann nur Mund aufmachen. Ne? Und wenn ihr einen Fehler macht, dann verklagen wir euch sofort. Das kommt ja noch hinzu. Ne? Das hat ja auch so eine
Drohkomponente. Das
genau.
Kapital.
Ja, und das habe ich auch oft tatsächlich von Journalisten gehört, dass auch durchaus Redaktionen eingeschüchtert wurden. Ne? Wenn ihr das jetzt macht, dann verklagen wir euch. Ne? Sprichwort Litigation PR. Dann kommt dann halt ein Medienanwalt und versucht dann eben auch einzuschüchtern. Ne? Und ich glaube, dass diese Erzählung, die war noch viel verheerender. Und ich glaube, die greift auch immer noch. Weil immer noch ist das Gefühl da, das ist so kompliziert, das verstehe ich nicht. Und das bedeutet, dass große Teile, die ja für die Gesellschaft total wichtig sind, nämlich was machen wir eigentlich mit unseren Steuereinnahmen? Also wie geht eine Stadt damit um? Ne? Also was gibt's denn da für Argumente? Und das möchte ich doch eigentlich auch als Bürger mitdiskutieren können oder zumindest die Diskussion mitverfolgen können. Und wenn wir solche Diskussionen nicht führen, weil wir Angst haben, Fehler zu machen und weil wir uns da einfach nur auf von der Lobby vorgekaute Narrative verlassen, dann sind wir auch verlassen. Ne? Also das ist gesellschaftspolitisch wirklich ein Riesenproblem, was wir solche Diskussion fast ausklammern, sie in Zeitungen nicht stattfinden, in Talkshows nicht stattfinden.
Das bringt mich zu einem spannenden Punkt, weil jetzt haben wir den Finanzminister Lars Klingbeil, der versprochen hat, dass er sich diesem Thema widmet. Wir hatten Olaf Scholz als Kanzler, der in sowas verwickelt war. Und wir beobachten, dass die Regierung lieber unten nach BetrügerInnen sucht als oben, also untere Schichten der Gesellschaft als die oberen. Was macht das eigentlich mit unserer Demokratie und unserem Demokratieverständnis und unserem Gefühl, die da oben machen eh, was sie wollen, wenn sich da an der Front nichts zu bewegen scheint? Oder ist Lars Klingbeil wirklich am Thema dran oder hat es nur gesagt?
Also erstmal einmal abstrakt würde ich sagen, das ist, ohne jetzt Lars Klingbeil zu bemühen nehmen, da komme ich gleich noch drauf, aber abstrakt würde ich sagen, das ist eine ganz kritische Situation. Und zwar, also der Hintergrund, warum man das macht, ist, glaube ich, weil die sich einfach weniger wehren. Ja. Als wenn man sich halt mit Banken, ne, und deren teurer Anwaltschaft da, Medienanwälte und so auseinandersetzt. Medienanwälte bedeutet ja auch, dass jetzt vielleicht so mal Kontakt zur Springerpresse haben, ne? Also ich hatte zum Beispiel einen Kronzeugen, der einen PR-Berater hat, der für Chefredakteur der Bildzeitung war, natürlich einen engen Draht zur Springerpresse, und da können natürlich dann auch Kampagnen lanciert werden. So, und das ist für Politiker sicherlich auch ein Faktor, ne? Sich da sozusagen nicht mit den Falschen anzulegen, sondern sich an denen abzuarbeiten, die eben solche Mittel nicht bemühen können. Mhm. Deswegen ist das für mich menschlich erklärbar, warum man das macht. Und ich muss auch noch mal sagen, also wenn es natürlich in dem Bereich Betrug gibt, muss man den auch verfolgen, da bin ich gar nicht gegen. Aber man muss natürlich gleichmäßig vorgehen, man muss das Recht gleichmäßig durchsetzen. So steht es halt im Grundgesetz drin, ne? Alle sind vor dem Gesetz gleich, egal ob man sich teure Anwälte leisten kann oder nicht. Und dieses Gefühl, dass das nicht passiert, das ist, glaube ich, schon da in der Gesellschaft, denn das merke ich bei vielen, vielen Vorträgen, die ich jetzt in den letzten 2 Jahren gemacht habe, auf ganz unterschiedlichen Auditorien. Mal sind es ganz junge Leute bei den Unis, mal sind es älteres Publikum, ne? Und die sind alle auf 180, genau aus dem Grund, weil sie das, dieses Gefühl haben, das ist quasi eine Altersbeobachtung, ne? Dass man sich mit manchen nicht anlegt. Und das ist, wie gesagt, kein Zeichen eines funktionierenden Rechtsstaats, aber wir brauchen einen funktionierenden Rechtsstaat, denn der ist ja auch ein wesentliches Merkmal einer funktionierenden Demokratie. Nicht, ne? So ist es in unserem Grundgesetz jedenfalls verankert.
Wir müssten weniger kürzen, wenn wir oben nehmen.
Das sowieso, ne? Also mathematisch oder haushalterisch macht es überhaupt keinen Sinn, dass man sozusagen immer an den kleinen Fällen rumdoktort, denn die verursachen eher nicht so einen großen Schaden wie die großen. Also das sowieso. Aber jenseits dessen, dass man deswegen auch auf viele, viele Einnahmen verzichtet, wo man ja eigentlich verpflichtet wäre, wir haben ein Legalitätsprinzip in Deutschland, wir müssen gegen alle vorgehen. So steht es auch im Grundgesetz. Also das missachtet man, und das wäre dann eben problematisch für einen funktionierenden Rechtsstaat, wenn man sich das nicht zutraut, das zu machen, und wenn man da Beißhemmung hat. Und das kann dann wiederum schwierig sein eben für das Rechtsempfinden der Bürger, ne? Wenn sie eben das Gefühl haben, da wird mit zweierlei Maß gemessen, dann ja, kommt es eben zu diesen Gefühlslagen, die ich auch eben in Vorträgen oft erlebe, dass die Leute wirklich auf 180 sind. Und wenn das dann radikale Kräfte aufgreifen, genau mit dieser Erzählung, der Staat funktioniert nicht, der Rechtsstaat funktioniert nicht, dann ist natürlich die Chance groß, dass dann eben auch viele Menschen sich abwenden und sagen, dann versuche ich mein Glück woanders. Und das ist natürlich super gefährlich, gerade in der jetzigen Situation, dass also dieses Gefühl instrumentalisiert wird von radikalen Kräften. Und deswegen finde ich es super wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und auch uns auseinandersetzen, woran liegt das denn? Liegt teilweise an den Strukturen der Verwaltung, und das ist ja nicht in Stein gemeißelt, das kann man ändern. Und zweitens liegt es auch an etwas unreflektierten Umgang mit den Narrativen der Branche. Man lässt sich da eben bequatschen. Und ich will das gar nicht, wie soll ich sagen, ich will das gar nicht so abtun, als ob das auch nicht mal passieren kann. Manipulation merkt man ja nicht, das ist ja das Schlimme an Manipulation, ne? Aber so rückblickend würde ich immer denken, man muss doch auch mal lernen. Und wenn ich jetzt gelernt habe, ich habe mich da von der Branche wirklich auf die falsche Fährte führen lassen, ne? Zum Beispiel mit solchen Narrativen wie Gesetzeslücke. Das haben die mir jahrelang erzählt und das war schlicht gelogen. Da müsste ich ja jetzt echt Entschluss ziehen, dass ich demnächst ein bisschen vorsichtiger bin und das vielleicht auch mal hinterfrage. Um jetzt auf Lars Klingbeil zu kommen, also ich finde schon, dass er erfreulicherweise erste Schritte in Richtung dieses Themas geht. Es steht im Koalitionsvertrag drin, dass sie Wirtschaftskriminalität stärker bekämpfen wollen, was ja schon mal prima ist, dass das überhaupt auch mal Eingang findet und ausdrücklich so benannt wird. Und er hat ja auch das, das unglückliche Schreddergesetz, so wie wir es genannt haben, wieder rückgängig gemacht. Also das war unter der Ampelregierung eingeführt worden, dass die Aufbewahrungsfristen für wichtige Geschäftsunterlagen verkürzt wurden und dann kürzer waren als die Fristen, die für die Behörden galten. Aber die Behörden können natürlich nichts prüfen, wenn die Unterlagen weg sind. Ne? Da kann man keine Steuer mehr zurückfordern und keine Leute anklagen. Das ist natürlich total misslich. Und da haben wir eben auch Petitionen zugemacht bei Finanzwende und haben Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und ich finde es sehr positiv, dass Laskin mal darauf reagiert hat und eben da Sachargumenten sich nicht verschlossen hat. Und da war sicherlich der Einfluss der Branche auch da. Und deswegen finde ich das ein sehr gutes Zeichen, dass er da schon mal drauf reagiert hat. Bei anderen Dingen, die wir fordern, ist noch Luft nach oben. Also wir haben auch schon mal gefordert, dass er die Cum-Cum-Aufklärung ist und ganz am Anfang, ne, da ist fast nichts passiert. Da haben wir erst 1% des geschätzten Schadens zurückgeholt. Das muss dringend sich ändern. Da haben wir mal vorgeschlagen, dass er zum Beispiel die ihm direkt unterstellten Bundesbetriebsprüfer dafür einsetzt. Das sind sehr viele, gibt da 500 von. Da könnte man sicherlich die chronisch unterbesetzten Länder mal ein bisschen unterstützen. Das hat er jetzt noch nicht gemacht. Ne? Aber ja, kann ja noch werden, hoffe ich, wenn es jetzt uns noch gelingt, auch Journalisten zu finden, die über diese Themen berichten, um das in der Öffentlichkeit zu halten und natürlich dann auch die Bevölkerung zu mobilisieren. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich sehe da schon die Möglichkeit, dass er auch anderen Argumenten als der Branche zugänglich ist und sich da auch versucht, ein Bild zu verschaffen. Ich fände es ganz prima, wenn er das Zollgesetz, was er jetzt, oder den Zoll wieder gerade neu aufstellen, wenn er das zum Beispiel dafür nutzen würde, die großen Brummer anzugehen. Denn wenn der Zoll neu organisiert wird, könnte man ihm solche Aufgaben zuteilen und könnte auch etwas machen, was ich schon lange fordere, nämlich eine Stelle auf Bundesebene einrichten. Denn die Zollverwaltung ist übrigens reine Bundesverwaltung, da muss er sich nicht mit den Ländern abstimmen, wie sonst in der Finanzverwaltung. Zoll kann er durchregieren sozusagen. Und die hat eben auch eine Stelle oben, das ist die Generalzolldirektion, und die könnte man zum Beispiel mit solchen Aufgaben betrauen, international organisierte Steuerhinterziehung mal anzugehen. Und die Zollgewerkschaft findet das erfreulicherweise auch gut und ist auch dafür, etwas einzurichten. Ja, und vielleicht gelingt das ja, ne, dass wir da endlich mal eine Stelle schaffen, die die Chance hat, also dieses Drei-Säulen-Modell zu überwinden auf oberster Stelle, ne, dass man da mal interdisziplinär zusammenarbeitet und einfach eine zentrale Stelle hat, wo man Fachkompetenz aufbauen kann. Und das würde die Chancen, dass wir zukünftig einfach solche Verfahren schneller entdecken und besser bearbeiten können, halt total erhöhen. Und da habe ich jetzt noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass das wirklich möglich ist.
Gab es in deiner Karriere dann am Ende als Staatsanwältin so diesen einen Tropfen, der für dich das Fass zum Überlaufen brachte, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt in die Zivilgesellschaft und versuche das Problem von außen quasi zu bearbeiten?
Also es war schon jetzt keine Ad-hoc-Entscheidung von einem Tag auf den anderen.
Du wolltest ja schon immer bei einer NGO arbeiten.
Ganz Anfang schon mal, ja. Also der Gedanke war nicht so fernliegend. Allerdings entscheidet man sich ja fürs Beamtenverhältnis in Deutschland, wo man dann halt Lebenszeit verbeamtet ist. Ne? Ja. Und es hatte jetzt auch tatsächlich finanzielle Nachteile für mich, dass ich so spät eben wieder rausgewechselt bin. Das ist nicht gut gelöst. Das ist nicht darauf angelegt, dass man wechselt. Die Motivation, dass ich gedacht habe, man muss die Rahmenbedingungen verändern, weil es ein Riesenkraftakt ist, diese Fälle zu bearbeiten, wie ich auch gerade schon beschrieben habe. Mhm. Ne? Das war natürlich ein großer Teil der Motivation, zu sagen, es geht nicht von innen. Da bin ich nicht in der Position, da sind noch zig Hierarchiestufen über mir. Wenn die nicht wollen, dann wird sich da nie was ändern. Das geht eher darüber, dass man das in eine öffentliche Debatte bringt, auch Politikern erklärt und auch die Bevölkerung mobilisiert, um zu sagen, Menschen wünschen sich, dass sich das ändert. Darüber hinaus gibt es natürlich noch interne Geschichten, die ich aber nicht erzählen darf, weil ich immer noch an Dienstgeheimnis gebunden bin, auch nach dem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis.
Für dein Leben lang.
Mein Leben lang, genau. Und das ist so weit gefasst, dass es sogar, wenn ich Kenntnis hätte von Missständen oder sogar von Straftaten, dürfte ich nicht sagen, weil es alles um das Dienstgeheimnis fällt. Also auch illegale Geheimnisse sind geschützt.
Wow, krass. Jetzt so gegen Ende unserer Aufzugsfahrt, lass uns doch mal kurz spinnen. Wie müsste eigentlich eine Gesellschaft, wenn wir das Spielfeld komplett neu bestellen könnten, wie müssten wir das gestalten, damit sowas nicht wieder passiert?
Also wir brauchen erstmal ein höheres Entdeckungsrisiko und damit andere Strukturen in der Verwaltung. Eine oberste Stelle auf Bundesebene wäre schon mal prima, wenn wir das hätten. Und wir müssen auch überhaupt in Deutschland, da ist ja jetzt die Diskussion, ne, mit Digitalisierung und so weiter, dass man da die Behörden einfach besser vernetzt und so weiter. Das halte ich alles für möglich, dass wir da die Strukturen ändern und dass das zukünftig deswegen sich etwas annähert an solche Länder wie Italien oder so und wir dann zukünftig besser mit so Fällen umgehen können.
Und du hattest auch mal vorgeschlagen, wenn die Daten im Ausland liegen, könnte man die Firmen verpflichten, Kopien in Deutschland zu haben.
Genau, ne, das wäre jetzt meine Antwort darauf, dass sie das eben systematisch ins Ausland verlagern. Deswegen würde ich fordern, da müssen die eben eine Kopie in Deutschland vorhalten. Das finde ich jetzt zumutbar, weil es heute kaum noch was kostet.
Totaler No-Brainer eigentlich.
Ja, genau. Ne? Ja. Also das schlage ich vor. Darüber hinaus muss man unbedingt wenigstens innerhalb des europäischen Rechtsraums sich besser vernetzen, ne? Dass wir wenigstens innerhalb Europas besser Geldwäsche verfolgen können, ne? Geldströme über verschiedene Länder. Also da ist ein riesengroßes schwarzes Loch, was es auf jeden Fall zukünftig anzugehen gilt. Es gibt erste Schritte schon, wie das E-Evidenz-Gesetz, was eben schon da einzahlt, ne? Schon auf dieser Kenntnis, dass die Behörden da das allzu lange dauert. Also von daher, es ist nicht so, dass das Problem gar nicht gesehen wird und dass auch nichts gemacht wird. Ich bin da durchaus hoffnungsfroh, dass sich da auch noch was zum Guten wendet. Aber es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das zu berücksichtigen, weil dieses Learning aus den, wie wir mit Cum-Ex umgegangen sind, zu berücksichtigen, dass wir uns nicht so ins Boxhorn jagen lassen vor solchen Themen. Also dass wir nicht dieser Erzählung aus der Branche auf den Leim geben, das ist viel zu kompliziert für normale Menschen. So.
Also dass wir uns auch dafür interessieren als Gesellschaft, wie funktionieren Steuern, warum ist das sinnvoll, dass es Steuern gibt und so weiter.
Ja, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir auch ein wichtiger Baustein dieser Demokratie sind, ne? Einzelne Bürger. Denn ich glaube, das ist auch Teil des Frusterlebens vieler, dass sie das Gefühl haben, die da oben und ich habe gar keinen Einfluss. Und sich bewusst zu machen, dass man einen Handlungsspielraum hat, den hat jeder. Na, auch zwischen den Wahlen seine Stimme zu erheben.
Ist aber auch eine Nebelkerze, die PolitikerInnen gerne werfen. Schreibt den Abgeordneten und so weiter und so fort.
Ach ja, das ist gar keine Nebelkerze. Also ich rufe da immer zu auf, auch durch mal den Wahlkreisabgeordneten zu nerven, mal in die Bürgersprechstunde zu gehen und zu sagen, mal, was tut ihr denn eigentlich für mich? So, ne? Also was ist so eure Vorstellung? Das hab ich jetzt mal schon Feedback gekriegt, dass es einige gemacht haben und dass es teilweise tatsächlich dann auch zu Gesprächen geführt hat. Also ich halte das schon, wenn das viele machen, schon für eine Möglichkeit, auch Politikern klar zu machen, das ist ein Thema und das ist Politikern nicht klar. Die kommen alle noch aus der Welt, dass sie das gehört haben, das ist alles so kompliziert und das interessiert den Wähler nicht, das kann ich denen nicht vermitteln, ich selber fühle mich vielleicht auch unsicher. Und da müssen ja alle ein bisschen durch den Lernprozess gehen. A, das interessiert den Wähler sehr wohl, wir sind auf 180, wenn da nichts passiert. Ich habe gerade erst wieder so ein Erlebnis gehabt in Schleswig-Holstein, da bin ich eingeladen worden zu einer Veranstaltung mit der Finanzministerin zusammen. Und da war die Erwartungshaltung, dass da 30 Mann kommen. Da war ein total kleiner Raum nur angemietet und der war schon anderthalb Stunden vor Veranstaltungsbeginn voll. Und da war der Großteil der Menschen nicht da. Schlussendlich mussten die drei Säle dazu mieten und das so streamen auf Leinwänden, weil so ein großer Andrang war. Und die waren völlig, also es waren die Grünen, die das veranstaltet haben, die waren völlig platt über das Interesse. Und das zeigt mir immer wieder, dass ja das auch noch nicht richtig angekommen ist in der politischen Blasen sozusagen, was da für ein großes Interesse an Gerechtigkeitsthemen besteht. Und deswegen glaube ich schon, dass auch normale Bürger ohne besondere Funktion, ne, und ohne jetzt die Einflussmöglichkeiten und die Nähe eines Bankinhabers, dass er einfach zum ersten Bürgermeister latschen kann, aber dass man trotzdem Möglichkeiten hat, seine Stimme zu erheben. Entweder indem man halt sich direkt an Politiker wendet, zum Beispiel Wahlkreisabgeordnete, oder aber zum Beispiel mal schaut, welche zivilgesellschaftlichen Organisationen gibt es denn da, die unsere Interessen vertreten zwischen den Wahlen, wo man mal eine Petition unterschreiben kann, wo man eine E-Mail-Aktion machen kann. Dazu haben wir jetzt ein paar mal aufgerufen, auch vor Wahlen, nochmal zu sagen, pass mal auf, wir wollen gerne, dass ihr auf unsere Steuergelder aufpasst. Und wenn dann ein Finanzminister 800 E-Mails kriegt, dann wird das schon nervig. Und das war auch die Rückmeldung, die wir bekommen haben. Ne? Also
das sind jetzt alles bisher aber noch keine revolutionären Ideen. Ne?
Also revolutionär ist das nicht, man macht es nur nicht. Ne? Also ja. Revolutionär weiß ich nicht. Ich ich ziehe meine Einschätzung aus den Gesprächen, die ich so anlässlich aller möglichen Veranstaltungen habe, wo auch viele dann nach vorne kommen und so. Und die Leute, die da zu den Veranstaltungen gehen, sind halt sehr frustriert. Und wenn dann klar wird, ich kann was machen, ich kann wieder ins Handeln kommen. Und das hat auch eine Reaktion, weil dann antwortet mir jemand oder wenn wir es eben gebündelt machen über eine NGOs, ne, dann kommt auch eine Stellungnahme, also da kommt was zurück. Dann ist das erstmal schon mal raus aus dieser Ohnmachtsgefühl.
Und du hast auch mal erzählt, dass es so eine Art Messbarkeit fehlt. Ne, also dass Statistiken auch gar nicht erfasst werden über diese ganzen Skandale, sodass dann, wenn jetzt eine Verwaltung eine Erfolgsanalyse macht, dann können die gar nicht erfassen, ob das nicht erfolgreicher wäre, nur die großen Fische zu jagen. Aber sie können sehr gut erfassen, was es bringt, wenn sie unten die BetrügerInnen jagen.
Genau. Das liegt daran, dass die Statistiken im Moment so aufgestellt sind, dass sie eigentlich das reflektieren, was Behörden machen. Und Behörden machen genau das, was sich in Statistik am besten reflektieren lässt. Das sind nämlich die kleinen Fälle. Und das ist jetzt auch nicht, also ich würde nicht denken, das ist zielgerichtet so eingerichtet worden, um große Fälle zu unterdrücken, sondern das hat sich alles so entwickelt und man stellt jetzt fest, das passt einfach überhaupt nicht, ne? Und wir können auch an diesen Statistiken gar nichts ablesen. So, und das erzähle ich immer mit, wenn Politiker die Idee haben, das zu ändern, dann müssen sie an die Statistiken denken, weil das ist ein Treiber für die interne Behördenorganisation. Und ganz generell denke ich, wenn man überhaupt mal reflektieren möchte, und das ist ja auch ein Sicherheitsaspekt, wie die Kriminalität in Deutschland eigentlich den Weg vernimmt vom Aufgriff bis zum Urteil, dann brauchen wir dringend bessere Statistiken, weil die greifen in Deutschland alle überhaupt nicht ineinander. Also da hat jede Behörde ein eigenes Statistikset, also sozusagen eigene Spaltenbeschreibungen, ne? Und die passen halt nicht ineinander. Man kann also eigentlich diesen Weg überhaupt nicht nachvollziehen. Und das ist
das
natürlich
eine Aufgabe für Lars Klingbeil.
Ja, also das wäre auf jeden Fall sinnvoll, das zu machen, damit wir es einfach ablesen können. Genau das Gleiche übrigens auch steuerlich. Komischerweise machen wir in Deutschland keine Steuerlückenschätzung. Das heißt, wir schätzen noch nicht mal. Wir gucken überhaupt nicht hin, wie hoch der Schaden sein könnte. Das wiegt uns vielleicht so ein bisschen Sicherheit. Ne? Ich halte mir so ein bisschen die Augen zu und sage, ich habe ja kein Problem. Wenn ich mich nicht damit auseinandersetze, andere europäische oder die meisten anderen europäischen Länder machen das aber. Und das sind alles Dinge, die könnte man jetzt zumindest mal so machen wie alle anderen Länder auch, also sich mal aktiv mit der Situation auseinandersetzen. Und ich glaube, das hätte eben den Vorteil, dass es populärer wäre, als vielleicht manche Minister glauben. Ne, die auch immer diesen Narrativ auf den Leim geben, ja, da kann ich eh keine Gummipunkte mitgewinnen, ne, weil es interessiert ja den Bürger nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung. Und deswegen kann ich nur wirklich auch an Politiker appellieren, sich das bewusst zu machen, dass das auch einfach eine Erzählung ist, da interessiert sich kein Mensch für. Und dass das ein sehr, sehr populäres Thema sein könnte und natürlich auch noch haushaltstechnisch sehr attraktiv, sich mal mit diesen Fällen auseinanderzusetzen. Und es ist auch lange nicht so kompliziert, wie man das vielleicht denkt. Das sind alles Erzählungen aus der Branche. Wir haben ja gezeigt in Köln, dass man das verstehen kann, dass man die Fälle aufklären kann. Das ist alles möglich. Und da sollte man sich nicht so vorängstigen, dass man nur sich mit den Kleinen abgibt.
Du bist jetzt Geschäftsführerin bei Die Finanzwende. In deinem Team sitzen Gerhard Schick und Kevin Kühnert. Sind ja auch alles nicht unbekannte Größen aus dem politischen Feld. Was macht dir Hoffnung?
Ja, mir macht Hoffnung, dass es immer wieder Menschen gibt, überall, auf allen Ebenen, die intrinsisch motiviert sind, die sich engagieren, die Dinge auch tatsächlich zum Besseren verändern will. Das habe ich auch im Politikbereich erlebt. Also ich habe viele Gespräche jetzt auch geführt mit Politikern aller möglichen Parteien. Wir sind ja auch bei Finanzwende nicht parteipolitisch engagiert, sondern eben überparteilich. Und wir haben Unterstützer aus allen demokratischen Parteien und so halten wir es auch, wenn wir mit Politikern sprechen. Und da muss ich auch sagen, eigentlich hatte ich eher einen positiven Eindruck. Ich habe oft den Eindruck gehabt, dass einfach im Alltagsgeschäft und im Trubel den Politiker umgibt und auch der ganze Arbeitsbereich ist da sehr in Hektik, dass da manchmal eben einfach die Zeit fehlt, sich in der Tiefe mit Dingen auseinanderzusetzen und dann das macht natürlich anfällig für Narrative. Und deswegen ist es wichtig, und da ist aber auch eine Stellschraube, dass man aufklärt. Und diese Aufklärung, also als ich damals zum Beispiel gesagt habe, ist doch eigentlich klar, wenn ihr die Aufbewahrungsfristen verkürzt, was das bedeutet, dann sabotiert ihr die Behörden. Dann könnt ihr nicht mehr arbeiten. Das war denen gar nicht klar. Und zwar aus allen Parteien nicht, ne? Und deswegen ist das schon ein Hebel, wenn man das bemüht. Und mir macht Hoffnung, dass ich als Politiker nicht so erlebt habe, wie das oft karikaturmäßig ist. Das sind alles so Egomanen, ne? Die wollen sie alle wichtig machen. Denen geht es um die Macht, aber nicht um Veränderung von Dingen. Den Eindruck habe ich nicht. Ich glaube, das liegt oft auch an Rahmenbedingungen, die einfach begünstigen, dass man nur von einer Seite beschallt wird und auch mit plausiblen Narrativen versorgt wird, und auf der Gegenseite ist es so still. Und deswegen glaube ich schon, das macht mir Hoffnung, dass wir die da aufklären können und auch die Bevölkerung mobilisieren können und uns alle auch mal an die eigene Nase fassen, ne? Dass wir auch nicht in so eine Jammerhaltung verfallen und sagen, es hat ja eh alles keinen Zweck, sondern dass man auch so eine eigene Trägheit, einen eigenen Schweinehund mal überwindet und sagt, nee, da kümmere ich jetzt mich mal drum. Ne? Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht auch mal verstehe. Und ich lasse mir das nicht aus der Hand nehmen von interessengeleiteten Gruppen, ne, die auf unsere Kosten Geschäfte machen wollen. Ich möchte jetzt auch mal verstehen, um was es da eigentlich geht. Und ja, das ist auf allen Ebenen, glaube ich, ein gutes Mindset. Und ich habe da schon die Hoffnung, dass wir das auch erreichen können, wenn wir weiter in so Richtung marschieren.
Für mich passt das gerade so ein bisschen ins Bild, dass dieses Schreddergesetz von den Liberalen eingeführt wurde.
Ja, ja.
Wo man auch die Frage stellen könnte, wer hat denn da eigentlich die Finger im Spiel gehabt?
Genau, also das weiß man tatsächlich nicht. Ich habe versucht zu eruieren, ich habe es nicht rausgefunden. Aber wenn man fragt, wem nützt es? Ja, all denen, die was zu verbergen haben, ne?
Genau, Finanzminister war damals Christian Lindner.
Ja.
Darf man auch nicht vergessen. Gibt es, so zum Ende stelle ich meinen Gästen immer die Frage, gibt es irgendwie eine Literatur oder eine Persönlichkeit, einen Vortrag, den man sich nochmal anschauen könnte, die du interessant findest? Also egal welches Thema.
Was finde ich? Ich höre gerade ein Hörbuch, ich muss mal gucken, wie das heißt. Ich habe jetzt nicht mit dieser Frage gerechnet, aber das finde ich ja sehr interessant. Sekunde. Das heißt Die Macht der Moral von Jonathan Haidt. Das finde ich sehr interessant.
Worum geht es da?
Und da geht es darum, dass er forscht oder er hat sich damit beschäftigt, woher die moralische Empfindungen kommen, ne? Was die für eine Ursache haben. Und was für mich neu war, dass es sehr gefühlsbasiert ist und auf so ein Set von, ja, also ein bestimmtes Programm oft da ist im Kopf und dass man im Grunde genommen die Argumente, die man später nach außen vertritt, die kommen später hinzu. Mhm. Das kenne ich auch von meinen Tätern, ne? Also die unterliegen dann der Verführung, sozusagen in die Ausnahmen zu greifen, ne? Und wenn sie dann erwischt werden, dann haben sie 20 Ausreden am Start, warum sie das denn gemacht haben, warum das alles gar nicht so schlimm ist. Das nennt man Rationalisierung und das ist auch so ein bisschen hier das Thema, dass es wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, dass das eben Empfindungen sind, die man hat und die sich auch evolutionär erklären lassen, woher das alles kommt. Und dass gerade, sagen wir mal, die progressive und die konservative Ecke unterschiedliche Sets von solchen Programmen haben. Und dass das auch, ich bin noch nicht ganz am Ende, aber ich finde es mega interessant und dass das auch oft ein Grund ist, warum man so völlig aneinander vorbeiredet, wenn man sich halt auf so einer rationalen Ebene wähnt. Ne? Mhm. Also nochmal, dahinter stecken ja eigentlich Empfindungen und dann hat man ganz viele tolle Argumente, die hören sich alle super an, aber die Gegenseite geht da gar nicht drauf ein, weil die haben ja andere Empfindungen. Und das finde ich eigentlich eine wichtige Erkenntnis, weil wir uns ja oft so in Diskussionen die Köpfe einschlagen und es wird dann ganz leicht hitzig und man versteht eigentlich gar nicht, warum hört der Mensch mir nicht zu? Mhm. Und das so ein bisschen auseinanderzunehmen, das finde ich wirklich hochinteressant.
Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, das ist ein toller Tipp. Gibt es eine gemeinnützige Organisation, die du dir empfehlen würdest?
Ja, uns natürlich, Finanzwende.
Ja.
Und ich finde auch Netzwerk Steuergerechtigkeit hat eine sehr interessante Internetseite, kann man sich gerne mal durchlesen. Da sind viele Learnings auch zu Steuergerechtigkeitsthemen. Lobby Control finde ich auch eine ganz wichtige Einrichtung, weil sie einfach sich sehr damit beschäftigt, hinter den Kulissen, welche Dinge erzählt, ne? Und apropos nicht auf den Leim gehen, also das sind sicherlich zwei Organisationen, wo man gerne mal die Internetseite besuchen kann und da sehr interessante Dinge findet.
Und wenn die Tür jetzt gleich aufgeht, wo geht's für dich weiter?
Ich geh gleich direkt ins nächste Interview, sehe ich gerade.
Eine vielgefragte Person. Liebe Anne, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest, mit mir im Aufzug zu fahren. Fand ich tatsächlich sehr aufschlussreich und sehr interessant. Danke für deine Zeit.
Ja, danke schön.
Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Schindler. Am Anfang der Folge haben wir uns gefragt, ob es Aufzug oder Fahrstuhl heißt. Die Antwort: beides ist richtig. Fachleute sprechen eher von Aufzügen, weil sie zwar fahren, aber keinen Stuhl haben. Und umgangssprachlich hört man oft Fahrstuhl oder auch Lift. Egal wie du es nennst, Hauptsache du kommst sicher an dein Ziel. Willst du noch mehr über Aufzüge erfahren? Dann steig doch bei uns ein. Unter schindler.de/karriere findest du viele Möglichkeiten, um mit uns nach ganz oben zu fahren.